Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Das ist ein großes
Herzlich willkommen, liebe Filmfreunde. Ihr habt es wieder geschafft. Ihr habt den richtigen Download-Button geklickt. Ihr seid beim durchaus besten, sexiesten und verdammt nochmal professionellsten Super-Mega-Podcast mit verdammt gut aussehenden, sexy und professionellen Sprechern gelandet und dem wahrscheinlich erotischsten Moderator auf dem Äquator. Und mein Name ist Philipp Jordan und heute machen wir mal wieder eine Roundup-Folge und wir haben auch einen speziellen Gast da, der natürlich gleich ganz am Anfang vorgestellt wird. Und zwar haben wir von Gameswelt Felix Rick, den wir schon mal hatten. Guten Abend, Felix.
Guten Abend, ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein darf und habe mein Wissen an Filmen aufgefrischt, war sogar gestern noch im Kino.
Das nenne ich Pflichtbewusstsein. Und dann haben wir aus dem schönen Stuttgart Khalil Böller. Grüß Gott. Und aus Dortmund haben wir den durchaus durchtrainierten Dortmunder Dorfdisco Don.
Carsten Pohl, hallo. Ich war am Samstag das letzte Mal im Kino.
Okay, bei mir ist es schon eine Weile her, aber ich habe auch ein paar neuere Filme am Start. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Felix, dein erster Film.
Dann fange ich auch gleich mit dem Film an, den ich gestern im Kino gesehen habe, mit weiblicher Begleitung. Zwei Damen waren dabei, eine Filmstudentin. Und warum ich das sage, ist, weil wir haben uns einen Woody Allen-Film reingezogen. Und zwar Midnight in Paris. Wisst ihr, worum es in dem Film geht? Soll ich mal so kurz ein bisschen zusammenfassen?
Ja, bitte, ja. Denn ich habe null Plan.
Okay, also Midnight in Paris, die Hauptrolle spielt Owen Wilson, den kennt man normalerweise für komödiantische Rollen und es geht im Endeffekt darum, dass Owen Wilson mit seiner Verlobten in Paris ist und er schwärmt halt total von Paris, weil in den 20ern waren da Hemingway und Fitzgerald und Pablo Picasso und das sieht er so als die goldene Zeit von Paris und möchte am liebsten sofort nach Paris ziehen. Seine Freundin möchte aber nur die ganze Zeit shoppen gehen und dann eines Nachts, als er irgendwie vom Abendessen ist, er auf dem Weg nach Hause alleine, schlägt es Mitternacht und dann kommt auf einmal so ein alter Peugeot an und da springen so ein paar Franzosen aus und laden ihn ein. Er kommt dann mit und stellt dann fest, oh Gott, er ist wohl in der Zeit sozusagen, hat ein bisschen die Zeit übersprungen und ist in den 20ern gelandet, weil auf einmal ist F. Scott Fitzgerald da und Hemingway und Pablo Picasso und er blüht total auf und er versucht den ganzen Leuten dann eben seinen neuen Roman, an dem er werkelt, irgendwie beizubringen und möchte Tipps haben und so. Und verliebt sich halt in diese Epoche und dann lernt er dann noch so ein Mädchen kennen und dann hat er immer wieder Zeitsprünge, also am Abend ist er dann immer wieder weg und ist eben bei diesen berühmten Künstlern und alles und versucht das alles aufzusaugen und dann lernt er eben eine weitere Frau kennen, die er sich verliebt und dann startet er halt so ein innerer Konflikt, welche Frau liebt er denn nun wirklich? Und dann reist er mit dieser Frau aber nochmal weiter zurück in der Zeit und zwar in die Belle Époque, weil diese Frau findet, dass die Belle Époque die goldene Zeit von Paris war, das goldene Zeitalter. Und so stellt sich dann heraus, die Gegenwart ist immer so ein bisschen langweilig und das Vergangene wird glorifiziert. Am Ende der Geschichte, Spoiler, trennt er sich dann von seiner Frau und bleibt dann in Paris und findet dann eine Frau, die genauso wie er es liebt, in Paris spazieren zu gehen, wenn es regnet. Und das Ganze ist mit sehr schönen vielen Pariser Bildern unterlegt, fast schon ein bisschen zu kitschig und zu romantisch. Und der Film hat ja total gute Kritiken vorab bekommen und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, denn ich mag Woody Allen-Filme generell eigentlich sehr gerne. Und wir waren dann aber alle zu dritt ein bisschen enttäuscht irgendwie. Der war ganz nett und so und dieses Gimmick, dass man dann halt mit Hemingway unterwegs ist und Hemingway spricht in sehr männlicher Prosa die ganze Zeit und dass die Freundin von F. Scott Fitzgerald, die Zelda, so ein bisschen abgedreht ist und so, das war alles ganz nett. Aber das ist dann irgendwie so ein Gimmick, was dann irgendwann so ein bisschen alt wurde. Und ja, der Film war jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was Besonderes. Ja.
Lustig, ich habe noch heute in einem uns allen bekannten Forum von einem auch so eine absolute Lobpreisung gelesen. Nur aus Interesse hast du die letzten beiden, As Good As It Gets und You Will Meet a Dark Tall Stranger gesehen von Woody Allen.
As Good As It Gets habe ich gesehen, den anderen habe ich noch nicht gesehen.
Weil ich war gerade bei As Good As It Gets, gab es extrem viele Leute, die sich extrem aufgeregt haben, weil sie wahrscheinlich dachten, ich bekomme jetzt Curb Your Enthusiasm, den Kinofilm. Aber ich fand den von der Story und dem Komödiantischen und dem Theaterhaften, fand ich das eigentlich mal wieder echt einen guten Allen. Und You Will Meet a Dark Tall Stranger fand ich ein bisschen lame. Und deswegen hätte mich jetzt der Vergleich interessiert aus deiner Sicht.
Also Midnight in Paris könnte dir dann durchaus gefallen, weil der hat auch schon sehr viel Theaterhaftes. Also es gibt zum Beispiel viele Einstellungen, wo minutenlang ohne Schnitt Dialoge stattfinden, was ich auch immer sehr schön finde. Sowas mag ich sehr gerne, weil da merkt man halt wirklich, wie gut ein Schauspieler ist. Aber ich fand das auch Owen Wilson, der spielt natürlich so einen jungen Woody Allen, so einen typisch neurotischen Typen, und es gibt auch diesen typischen Ellenhumor, aber irgendwie, wie gesagt, ich habe auch diese Kritik in diesem besagten Forum, habe ich wirklich eine Stunde vor dem Film gelesen und habe mich wahnsinnig drauf gefreut und war dann auch, wie gesagt, umso enttäuschter, weil wir alle drei fanden, ja, nett, aber mehr auch ehrlich gesagt nicht.
Ja. Gut, Carsten, willst du da was zufügen oder bleibst du bei deiner letzten Aussage? Ich habe keinen Plan. Übrigens, du musst nicht immer eindeutige Sachen nochmal betonen.
Okay, gerade habe ich, während ihr geredet habt, noch ein wenig die Wikipedia-Seite von Woody Allen überflogen und mir ist aufgefallen, dass ich, glaube ich, noch keinen einzigen Film von ihm gesehen habe. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, das kann ja gar nicht sein, und zumindest Hemingway sollte doch ein Begriff sein, und dann habe ich mir die Hemingway-Seite, die Wikipedia-Hemingway-Seite angeguckt und festgestellt, dass ich davon auch absolut gar nichts kenne. ich glaube, ich bin völlig unfähig, dazu irgendwas sagen zu können. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Komödie, Fragezeichen, ist.
Ja, weil du das Komödie so in Fragezeichen setzen willst, Komödien ist ein bisschen das Steckenpferd von Woody Allen.
Ja, auf jeden Fall. Und also auch Midnight in Paris, der hat seine lustigen Momente, aber die sind eher so Schmunzelmomente und auch eher so dialogbedingte Sachen. Also es ist jetzt, darf man nicht mit einem Anchorman oder Stiefbrüder vergleichen, sondern genau. Das ist eher subtiler Humor. Und weil die Charaktere mit teils sehr neurotisch sind, das ist schon vorhanden, aber ich finde, das hat Ellen früher weitaus besser gemacht.
Ja. Also Carsten, ich bin ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Und ich überlege gerade, welchen Allen ich dir jetzt als erstes ans Herz lege.
Oder welchen Hemingway? Der alte Mann und das Meer.
Genau. Was, den kennst du auch nicht, Carsten?
Nein, nein.
Also nicht mal das ist auch der Film super.
Film noch sonst irgendwas davon. Ich habe auch weitergeguckt, alter Mann an der Brücke und so, das sagt mir alles nichts. Also manche Titel habe ich schon mal gehört, aber wirklich noch nie gesehen.
Okay.
Oder gelesen natürlich. Woody Allen natürlich.
Du guckst immer erstmal, ob es Filme zum Buch gibt, oder?
Eigentlich ja, nein. Heutzutage eher als früher, aber naja.
Und wenn du ein Buch liest, dann guckst du, ob es ein Buch zu einem Film ist. Es gibt immer diese Roman. Nein, ich scherze ein wenig.
Ich befürchte, ich habe es verdient in der Beziehung.
Ja, er schäme sich und nenne uns als Entschädigung einen Film. Du hast, ja, ich weiß, du bist ganz heiß und du hast schon öfter, als ich das letzte Mal sagte, wir machen eine Themenfolge, dann warst du so ein bisschen enttäuscht und hast mir auf Anhieb drei Filme aufgezählt, wo du sehr stolz scheinbar warst, dass du sie gesehen hast, wo ich bei allen drei Filmen gedacht habe, warum geht er überhaupt bei sowas noch ins Kino? Da weiß man doch vorher, wenn man sich ein bisschen im Internet informiert, dass das die absoluten Bauchlandungen wären. Aber vielleicht täusche ich mich ja. und es waren alles gute Filme. Aber fang einfach mal an.
Ja, also das Problem ist ein wenig, dass nach dem Woody Allen-Film ich jetzt mal ordentlich das Niveau runterschrauben muss. Und zwar den Film, den ich ja zuletzt im Kino gesehen habe, war, und ich bin mir des Lachers schon sicher, war Cowboys und Aliens. Und ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich vermutlich ein völlig anderer Film als Midnight in Paris.
Ich bin total gefreut jetzt. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
Gut, das Erste ist, was man halt wissen muss, Cowboys und Aliens, das klingt nach irgendeiner seltsamen Kombination und ist das dann eher ein Science-Fiction-Film, sowas wie Green Lantern oder doch mehr ein Cowboy-Film, halt wie ein klassischer Western? Und da kann man sagen, es ist eher ein klassischer Western. Die Aliens kommen erst später hinzu und es fühlt sich eher an wie ein Western. Kurz zur Handlung. Ein Mann wird wach mit einer komischen Eisenfessel, die schon ziemlich futuristisch aussieht, an seinem Handgelenk und er hat keine Erinnerung mehr an die letzten Tage. Er kennt, glaube ich, noch nicht mal mehr seinen Namen. Er wird dann auch relativ schnell durch Banditen zu einer kleinen typischen Westernstadt gebracht, die in der er direkt in ein paar Probleme gerät. Zum einen legt er sich mit dem Sohn des reichsten Mannes des Dorfes oder der Stadt an und hat auch direkt Probleme mit dem Gesetz, weil, so stellt es sich heraus, er ist nicht nur irgendwie irgendein Typ, der keinen Hintergrund hat, sondern ein gesuchter Verbrecher. Er landet dann im Gefängnis und kurz in dem Moment, bei dem er abtransportiert werden soll zum Marshall in die nächstgrößere Stadt, greifen Raumschiffe an. Da fängt dann halt an, nach 20 Minuten oder 15 Minuten Film, der Film an, kein normaler Western mehr zu sein, sondern ab dann kommt halt dieser Science-Fiction-Aspekt. Und diese Raumschiffe, die zerstören nicht nur Gebäude und bringen Leute um, nein, die haben auch so, ich sage mal, Wurfseile und so Art moderne Lassos, könnte man sie auch nennen, die halt die Leute entführen. Bei dieser Entführung werden halt auch wichtige Personen entführt, wie zum Beispiel der Sohn des reichsten Mannes der Stadt. Und aus dieser typischen Situation, der Feind meines Feindes ist auch mein Feind oder so?
Nee, der Feind meines Feindes ist mein Freund, du Spaßvogel.
Ah, oh, okay, gut, aber genauso funktioniert das nicht, denn die raufen sich dann halt dementsprechend zusammen und versuchen dann halt gegen die Aliens vorzugehen.
Doch, genauso ist es dann ja.
Ach so, okay, gut.
Wenn der Feind meines Feindes mein Freund ist und sie raufen sich zusammen, um die Aliens zu bekämpfen, dann ist ja der Feind meines Feindes mein Freund.
Du hast völlig recht, das liegt aber daran, das liegt aber daran, dass Feind dann völlig frei wählbar ist zwischen dem, ich sage mal, anderen Leuten, anderen Cowboys in der Stadt, aber auch den Außerirdischen. Also das sind dabei so, für den Moment Feinde.
Also der eine Cowboy, a.k.a. zum Beispiel Harrison Ford, tut sich mit den Aliens zusammen, um James Bond zu killen, oder wie?
Ungefähr so. Der Hauptdarsteller dort ist halt nicht Harrison Ford, sondern das ist am Anfang eher mehr so der Böse. Er ist halt der reiche Großbesitzer. Nein, der Hauptdarsteller ist halt Daniel Craig. Der Typ ohne Wissen von seiner Herkunft. Naja, soll ich noch so ein bisschen verraten, was die Außerirdischen dort zu suchen haben?
Nee, sag immer, wie du ihn fandest.
Okay, puh, jetzt will ich niemanden enttäuschen, aber der Film ist ziemlich durchschnittlich. Am Anfang hatte ich irgendwie noch Spaß, einen normalen Cowboy-Film zu sehen, weil einen neuen normalen Western zu sehen. Aber diese außerirdische Geschichte wurde dann doch irgendwie ziemlich stark und dadurch wurde halt der Film unglaublich unlogisch. Man muss sich halt dann mehrere Fragen stellen, wieso es die Außerirdischen schaffen, den Weltraum zu bereisen, aber kommen dann halt nicht mit so einer unentwickelten Zivilisation wie halt diesen Western-Menschen zurecht. Und an den Stellen zerbricht dann auch so ein wenig der Film. Also es ist dann nicht wirklich ein guter Science-Fiction-Film und auch kein wirklich guter Western mehr. Die erste Hälfte machte mir noch Spaß, zum Ende hin wurde es ein bisschen mau. Das lag aber nicht unbedingt an den Schauspielern, weil Daniel Craig war halt, spielte halt den ja, Bösen in der Beziehung relativ gut. Und Harrison Ford mal als wirklich fiese Sau zu sehen, ist auch eher selten. Und der machte das halt auch sehr gut. Ansonsten,
bitte? Du hast aber die wichtigste Person vergessen. Olivia Wilde spielt mit.
Die man aus OC kennt. Also ja, ich zumindest.
Und aus Tron 2.0.
Genau, richtig. Die hat auch eine ziemlich besondere Rolle, sage ich mal, aber ich will da nichts spoilern. Aber,
ich weiß ja, es schon, das habe ich im Trailer schon erraten, was sie ist.
Ach so, oh, ja, okay, damit, alleine mit dieser Aussage hast du jetzt schon was verraten, aber
oh Gott!
Sie spielt natürlich mit und ist vielleicht auch das im Englischen sagt man dazu, glaube ich, Love Interest. Wie würde man das auf Deutsch sagen? Die Beziehungsmöglichkeit oder so, keine Ahnung, des Hauptdarstellers. Aber ja, wie es ausgeht, muss man sich selber angucken. Ich kann es aber auch spoilern, wenn ihr wollt.
Nein, also ja, ich werde also mir den Film zumindest auf DVD noch gönnen, aber ich hatte große Erwartungen, weil es ja praktisch eine Dreamteam-Geschichte ist mit Jackson, Spielberg und hast du nicht gesehen? Oder Jackson war auch dabei, oder? Nee. Spielberg und
John Favreau, der Typ genau, von Iron Man.
Genau, genau. Und natürlich Indiana Jones und James Bond in einem Film mit Aliens und Cowboys dabei. Aber ich habe dann, obwohl ich mich ja möglichst unvoreingenommen auf Filme einlassen möchte, habe ich in Empire und sehr vielen anderen Seiten so übelste Verrisse gehört. Mhm. Dass ich dachte, dafür kann ich auch bis zum DVD-Release warten, weil er muss so schlecht sein. Also ich weiß noch, dass ich im Slash-Filmcast, wo die Leute sich gerne streiten und immer irgendeiner sich findet, der an einem Film dann irgendwie doch irgendwas gut findet, hatten in einer Sendung zwei der Besetzung den Film gesehen und der dritte hat gesagt, ihr geht schon ziemlich übel ab hier und ich kann kaum glauben, dass der so schlecht ist, aber ich werde ja irgendwann meine Meinung dazu kundtun können. Und im Podcast darauf hat er gesagt, ich finde, ihr seid noch ziemlich sanft mit dem Film umgegangen. deswegen, vielleicht wird er mich wieder total erfreuen, weil ich inzwischen so niedrige Erwartungen habe, dass ich positiv überrascht wird. Aber du hast ihn auch noch nicht gesehen, Felix.
Nee, ich auch noch nicht, aber ich werde ihn auf jeden Fall gucken, denn ich finde einfach die Prämisse von Cowboys gegen Aliens so unglaublich geil und ich stehe auf Western-Filme, ich stehe auf Sci-Fi-Filme und ich werde mir den definitiv reinziehen. Also wenn es jetzt auch nicht mehr im Kino geht, dann spätestens, wenn er dann auf DVD zu haben ist.
Okay, dann Khalil. Ja, also ich habe einen Film, der ziemlich super nahe passt, weil der wo auch super heiße tut. Und das geht um einen Mann, der wo eine Freundin hat, die abhaut, weil sie drogensüchtig ist. Und die geht zu einem Drogendealer und bleibt bei dem wohnen. Und dann ist der halt ziemlich enttäuscht. Und dann will der die zurückgewinnen. Und dann denkt er sich aus, dass er ja ein Superheld sein könne und sich dann da die Freundin zurückkämpft sozusagen. Aber das Krasse an dem Film ist, dass das nicht eine reine Komödie ist. Das ist mehr so ein Ding zwischen Tragödie und Komödie und manchmal bleibt einem da schon die Spucke weg so ein bisschen, weil das ist schon ein wenig, wie muss ich sagen, das ist ein wenig so, dass man da die Kampfszene und so sind manchmal doch ziemlich brutal, wenn ich das mal sage. Hat den einer von euch gesehen?
Ich habe den gesehen, ich weiß auch, von welchem Film du sprichst.
Leider habe ich keinen Plan, welcher Film das ist, außer wovon du mir mal irgendwie vor ein paar Tagen erzählt hattest, per Skype. Ich versuche mich gerade an den Namen zu erinnern. Super zufällig?
Das habe ich am Anfang auch gesagt, super, weil der wo auch super heiße tut. Aber um noch einmal zurückzukommen, ich fand den Film auch super, weil der so ein bisschen, Also er ist sicher ein polarisierender Film, weil der traut sich doch einiges, weil man weiß nie so wirklich, ob man jetzt in der Komödie sitzt. Und ich finde beinahe, dass das was Haneke-mäßiges hat, weil die Gewalt in dem Film, die ist nicht schön anzuschauen. Die wird sag's.
Genau, da hatte ich meine Probleme teilweise mit. Also ich fand den Film vorweg, ich fand den auch sehr gut, um nicht zu sagen super, aber ich hatte teilweise auch mein Problem mit, weil der Hauptdarsteller Rainn Wilson, den man ja auch aus dem amerikanischen Office kennt, der ist ja eher für so lustige Rollen bekannt. Und dann gibt's ja auch so viele Momente, wo er dann zum Beispiel sehr traurig ist und weint, aber er weint dann wieder so übertrieben auf seine komische Art und Weise, wo ich dann nicht weiß, das ist so übertrieben, soll es jetzt lustig sein, aber es ist eigentlich total dramatisch. Da wusste ich dann nicht genau, wie der Regisseur das jetzt meinte, ob das, wie gesagt, ein dramatischer Moment sein soll und der Schauspieler kriegt es halt einfach nicht gebacken, oder soll es ein lustiger Moment sein und es wird aber falsch vermittelt.
Ja, so ist mal es auch gegangen. Weil das finde ich aber auch wieder das Gute von dem Film, dass man praktisch manchmal echt nicht weiß, man muss auf alles gefasst sein. Und ich finde auch, dass der einiges doch besser macht als Kick-Ass. Weil es eben nicht so eine Hommage ist, die selber dann zum Film wird, wo die Hommage drauf macht. Sondern weil das eben doch ein Film ist, die sich einiges traut. Und der tut auch ganz oft, und ich will jetzt nichts spoilere, aber der tut auch doch einige Male, nimmt der Film Entscheidungen, die man so überhaupt nicht erwartet.
Ja.
Wenn ich
ja,
einmal.
Man darf ja auch nicht vergessen, Ellen Page spielt ja auch mit, bekannt aus Juno und Inception, die spielt ja auch eine recht wichtige Rolle. Und du hast gerade eben Kick-Ass gesagt und natürlich der Vergleich liegt nahe, denn bei beiden Filmen geht es irgendwie darum, dass ein echter Typ zum Superhelden wird. Aber Kick-Ass, muss man ja schon sagen, ist ja eigentlich ein ziemlich geradliniger Hollywood-Blockbuster, gerade im Vergleich zu Super, der halt dann doch relativ, also wie jeder andere Superheldenfilm abläuft. Und da ist Super schon, wenn dann, das viel, viel realistischere Pendant dazu.
Ja, Kali, werde ich auch kurz was zu dem Film sagen darf. Ich habe den Film auch gesehen und ich muss sagen, der ist ja von James Gunn, der
Slither.
Wollte ich gerade sagen.
Ich liebe Slither.
Der einen so schönen Horrorgenre-Film gemacht hat, der ein bisschen untergegangen ist, weil ich fand Slither auch mal einen wunderschönen Film mit vielen handgemachten Effekten und Absolut. Mir hat Super auch super gefallen, weil er eben dem Zuschauer doch einiges abverlangt. Und mir hat Ellen Page sehr gut gefallen und wir haben endlich mal wieder den viel gepriesenen Italian Rape am Start, nämlich die Vergewaltigung, wo das Opfer doch irgendwie auf seine Kosten kommt. Und nur ist es diesmal mit geschlechtlich umgedrehten Rollen, also umgedreht in dem Sinne anders, als wir es gewohnt sagen. Ja, wenn ich auch mal was sagen darf, die Szene ist eine, habe ich gelacht. Also das war ja wirklich unglaublich. Also Leute, holt euch den Film, da gibt es eine wunderschöne Blu-ray von, wo auch viele Extras drauf sind und die jeder Sammler neben Kick-Ass im Regal stehe, haben soll. Willst du auch noch was sagen, Felix?
Wie gesagt, ich finde es auch einen sehr guten Film. Es gab so ein paar kleine Ungeheilbarkeiten für mich. Also als er dann anfängt, Superheld zu sein und teilweise Leuten wirklich böse auf die Backe gibt und das wiederum vielleicht auch nicht ganz rechtens und er dann immer mit seinem Auto abhaut, dass kein Schwein sich mal das Nummernschild von Kopf schreibt und ihn dann bei der Polizei irgendwie verpfeift. Das ist schon ein bisschen strange, aber das sind so Sachen, da muss man...
Finde ich eigentlich das Coole an dem Film, dass dieser Vigilant-Aspekt auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird und nämlich die Leute, dass man selber denkt, halt mal, jetzt bist du aber nicht mehr mein Retter und auch so ein bisschen zeigt, wie bescheuert dieses ich bin Richter und Henker in einem Aspekt, den ein Superheld hat. Also diese Kinoschlangen-Szene, Die fand ich so hart und da finde ich auch, da kann ich Kali nur recht geben, dass das beinahe was Haneke-mäßiges hat, weil einem die Gewalt da überhaupt nicht so schmackhaft gemacht wird und so leicht verdaulich, wie man sie aus...
Genau, sie ist in Relation zu was passiert einfach total over the top. Und das finde ich auch das Gute, aber ich meinte nur, dass...
Aber nicht so over the top, aber nicht so over the top wie in Kick-Ass, weil in Kick-Ass...
Sondern eher sehr so realistisch over the top.
Genau.
Also das
genau.
ist einfach
genau.
zu viel Gewalt für das Vergehen ungefähr.
Genau, und zu viel Gewalt für den, die Art Film, wie man sie erwartet, weil in Kick-Ass wird die Gewalt ja wunderschön aufbereitet mit tollen Kameraeinstellungen, rockiger Musik und nie so, dass man denkt, sondern dass man denkt, cool. Und, ja. und in diesem Film denkt man eher Und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Ich würde ja zu gerne mal ein Interview mit dem Regisseur durchlesen und mal gerne erörtert haben, was er da genau alles meinte.
Das aber ist ja, die kennen sich, die beiden Regisseure, der von Kick-Ass und von Super. Und die hatten wohl, weil das habe ich irgendwie gelesen im Internet, ein Telefonat geführt. Und dann haben die sich so gegenseitig gefragt, ja, oder wurde James Gunn gefragt, woran arbeitest du denn gerade? Ja, ich arbeite gerade an so einer Story von so einem Typen, der dann so ein realistischer Superheld wird. Und dann der Regisseur von Kick-Ass, scheiße, das mache ich auch gerade. Also die Entwicklung dieser beiden Filme lief sozusagen auch noch parallel ab, ohne dass sie aber voneinander abgeguckt haben.
Ja, und was würdest du selber den gelungeneren finden?
Ich finde, die kann man so einfach nicht vergleichen. Die sind für sich beide selbst genommen, stehen für sich selber. Wie gesagt, Kick-Ass ist halt der Hollywood-Blockbuster und der Action und lustig ist und Super ist halt einfach die Tragödie dahinter und eben einfach ein ganz anderer Ansatz, auch wenn das Thema das gleiche ist.
Okidok. Jetzt komme ich endlich dran mit meinem Film.
Ich wollte nur eine ganz kurze Sache sagen. Ich weiß nicht, hatte einer von euch eigentlich Defendor gesehen? Ich hatte ihn mal vorgestellt. Genau, richtig. Ja. Und ich muss von der Aufmachung oder von der grundsätzlichen Idee klingt Defendor und Super relativ gleich. Und ich muss gestehen, Defendor fand ich zwar okay, aber nicht so absolut super.
Ja, da stimme ich, also sehe ich auch so. Ich finde, also dass der Super aber nochmal eine Ecke besser ist, eine ganze Ecke.
Also Super ist besser als Defendor. Das
ja.
Okay, alles klar. Das merke ich mir, das nehme ich mir mit.
Ja, ich finde, du hast ja, egal. Mein nächster Film ist, ich habe mich im letzten Podcast noch beschwert, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Jahr überhaupt keine wirklichen Filme, die mich so richtig packen, so wie Prophet oder District 9, wie letztes Jahr, wo man dachte, wow, cooler Film, hatte ich nicht erwartet, kam dieses Jahr noch nichts. Und ich habe dieses Jahr einen gesehen, ich bin mir aber nicht mal sicher, ob der nicht noch von letztem Jahr ist. Und zwar ist es ein australischer Film und der heißt Animal Kingdom. Hat den zufällig einer von euch gesehen?
Nee.
Um was geht's? Ist es der Film mit dem einen Typen aus Memento?
Nee, nein. Also okay. Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Der hat auch sehr viele Preise gewonnen in den USA. Und es geht um einen Jungen, der praktisch dabei ist, als seine Mutter sich den goldenen Schuss gibt, die ihn ihr ganzes Leben von ihrer hochkriminellen Familie beschützt hat und ihm keinen Kontakt erlaubt hat. Und der Film beginnt im Grunde damit, wie er dann vor der Tür seiner Großmutter steht. Und diese Großmutter ist, also egal was für Gangsterbosse ihr gesehen habt, diese Frau lehrt einem das Fürchten. Und diese Frau hat drei Söhne und die sind eben, nicht Mafia, aber sie sind eine extrem kriminelle Banküberfallerfamilie.
Und Gang-Truppe?
Ja, nee, ja, genau, so im Grunde. Und so ein bisschen white trashig. Und er wird halt zwangsläufig mit in diese ganze Geschichte reingesogen. Und sie werden von der Polizei beschattet und überwacht. Und es ist die ganze Zeit eine sehr gespannte Atmosphäre und immer mal wieder packt sich die Polizei, da gibt es so einen Special Squad und die liquidieren im Grunde dann Leute dieser Familie und genau da üben die dann Rache, indem sie irgendwann auch so ein paar Cops irgendwo hinrufen und die killen und dann reicht es der Polizei und sie versuchen eben, diesen Jungen für sich zu gewinnen, damit er eben spitzelt. Was an dem Film, die Handlung klingt jetzt ziemlich Standard, so eine typische, wir haben einen Doppelagenten sozusagen in irgendeiner kriminellen Vereinigung, und ob er überhaupt mitmacht oder nicht, ist auch die andere Frage. Was so faszinierend ist, sind die extrem gut gespielten Charaktere, denn einer in dieser Familie, wenn man den zum ersten Mal sieht, der sieht überhaupt nicht gefährlich aus, der sieht so harmlos aus, aber es wird wunderschön langsam aufbereitet, dass immer mehr gezeigt wird, dass der völlig gestört ist, und er hat sowas Bedrohliches und Krankes dass es wirklich die Szenen mit ihm so unangenehm sind, und zeitgleich ist der Hauptdarsteller überhaupt nicht dieser charismatische junge Hollywood-Held, sondern eher so ein ziemlich verschlossener, seltsamer Junge, der eben sowieso ein ziemlich verstörtes Leben in sich hat. Also der Film lebt von seinen extrem glänzenden Charakteren, die ultra gut gespielt sind, und hat nicht umsonst so wahnsinnig viele Preise und Lobpreisungen, und hat einen richtig schönen, naja, Mafia-Film-Flavor kann man nicht sagen, aber so ein richtig schöner krimineller Milieufilm mit extrem gestörten Leuten und einer extrem schönen Handlung mit einem tollen Ende.
Kann also, ja? Ich habe den auch gesehen, das ist doch der Film mit Guy Pearce aus Momento, der spielt da einen der Polizisten.
Und ach Gott, stimmt, ja, logisch, ich depp, Entschuldigung.
Und ich habe den auch erst vor kurzem gesehen, und ich habe einfach nur das Cover mir in der Videothek angeguckt und so habe ich gedacht, so scheiße, das hört sich ganz gut an, leist den mal aus. Und war dann so ein bisschen enttäuscht, einfach aus dem Grund, weil der Hauptdarsteller, der kam mir zu dümmlich rüber. Der kam mir einfach zu strange und zu dümmlich rüber die ganze Zeit. Und es hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich mir gedacht habe, egal, wenn man introvertiert ist, in manchen Situationen finde ich es nicht nachvollziehbar, wie er da einfach handelt. Ich gebe dir vollkommen recht, dass dieser eine Typ in der Familie unglaublich bedrohlich ist. Da gibt es ja eine Szene mit der Freundin vom Hauptdarsteller, die das sowas von klar macht und die einfach zeigt, was für ein skrupelloser Fucker der ist. Und ich fand den auch ganz gut, weil er ist auch relativ ruhig erzählt, und wie gesagt, auch die Tante oder die Mutter oder wer auch immer das ist, die spielt da auch einfach eine ganz, ganz fiese Charaktere oder fiese Type ist das. Aber ich hatte einfach meine Probleme mit dem Hauptdarsteller, der kam mir so ein bisschen zu einfältig rüber.
Ja, aber ich finde gerade das muss ein Film, also ich habe auch durchaus das gehabt, dass ich gedacht habe, Mensch, ist das eine lahme Sau. Aber ich habe eben das Gefühl, es gibt auf dieser Welt einfach eine Menge lahmer Säue. Und warum soll nicht mal zufällig so eine lahme Sau auch Hauptdarsteller sein dürfen? Warum müssen die Protagonisten immer so extrem intelligente oder gewiefte oder gefährliche, sondern es gibt auch einfach diese Typen, und es wird ja auch in einer gewissen Weise plausibel gemacht, warum er so ist, wie er ist. Und aber ich verstehe völlig deinen Punkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute abhaken wegen dieser, was ich eben auch angesprochen habe, diesem extrem introvertierten und verstörten Jungen, der halt gerade so seine Pubertät erreicht hat und halt bei dieser Family landet, die ihm weit überlegen sind, menschlich und Reife und Gefährlichkeit und so weiter. Aber Felix, hau den nächsten Film in die Runde.
Okay, weil ich immer das Gefühl habe, ich meckere so viel, hau ich jetzt mal einen Film raus, den ich wirklich hervorragend fand, eine Komödie, und zwar Cedar Rapids. Hauptdarsteller ist Jason Sudeikis, den man aus dem amerikanischen Office kennt, und John C. Reilly, den man unter anderem als Gegenspieler von Will Ferrell aus Stiefbrüder kennt und auch aus Filmen wie Magnolia. Und da geht es im Endeffekt darum, Jason Sudeikis arbeitet bei einer kleinen Versicherungsfirma und wird dann zu einem Treffen der Versicherungsfirmen eingeladen, wo die beste Versicherungsfirma des letzten Jahres gekürt wird. Und das ist dann sozusagen auch so ein bisschen Schaulaufen. Er vertritt seine Firma, darf da zum ersten Mal hin, weil der Typ, der da eigentlich hin sollte, vorher kurz verreckt. Und dann muss er dann natürlich da präsentabel auftreten und kriegt schon vorher von seinem Chef eingebläut, wie er sich verhalten soll, und kriegt dann auch gesagt, er soll sich bloß nicht mit so einem anderen Versicherungsvertreter, der da auch immer ist, irgendwie abgeben, weil das ist ein ganz, ganz schlimmer Finger. Und dann ist es natürlich so, dass er mit dem in einem Zimmer landet, und das ist John C. Reilly, und das ist halt voll das Party-Animal, und dann geht's halt voll ab, es geht runter und drüber, alle guten Vorsätze werden nach und nach über Bord geworfen, und das ist einfach so lustig gemacht und halt auch wieder in die Richtung, ja, typischer Will Ferrell-Humor, aber da stehe ich halt total drauf, und ich glaube, das ist die erste Komödie, die ich gesehen habe, die den Drogenmissbrauch von Crack lustig und witzig darstellt, wo ich mir auch dachte so, oh mein Gott, das können die doch jetzt nicht echt machen. Aber sie tun es und schaffen es auch gut irgendwie, dass es dann trotzdem irgendwie lustig ist. Und ich fand diesen Film absolut grandios und der hat super One-Liner drin und super Sprüche von John C. Reilly. Er ist politisch inkorrekt, so wie ich es halt so bei Komödien einfach gerne mag. Er versucht keine große Moral, die er reinzudrücken, weil das hasse ich immer bei Komödien, die eigentlich over the top sind, wieder noch mit der großen Moralkeule ankommen. Und fand ich ganz, ganz großes Kino, kann ich nur empfehlen für Leute, die eben auf so Filme wie Anchorman, Stiefbrüder und dergleichen stehen. Wirklich ganz, ganz großes Ding.
Ja, kann ich auch nur 10-mal unterstreichen. Endlich kann ich mal mitreden. Den Film habe ich auch gesehen. Und er war wirklich sehr gut. Besonders, weil es jetzt schon ordentlich eine Zeit vorbei ist und ich jetzt mir, also als ich den Film gesehen habe und jetzt, wo du die einzelnen, also erzählt hast, was du mit One-Linern meinst und mit diesem Crackhouse oder dieser Party, auf der die sind, also da steckt wirklich eine Menge Humor drin. Also nicht nur diese typischen seltsamen oder lustigen Momente, wie er sich zum Beispiel diesen Mülleimerdeckel auf den Kopf setzt und dann irgendwie so ein bisschen aussieht wie der Juggernaut, aber er sagt, glaube ich, R2-D2 oder halt der eine, typisch schwarze Mitbewohner, der dann aber so gar nicht oder so völlig untypisch ist, aber es dann doch noch schafft, was sagt er nochmal, Omar aus The Wire zu channeln, genau.
Ja. Geil.
Und, ja, da steckt halt wirklich sehr viel Humor drin und kann ich nur unterschreiben. Ich weiß nicht, irgendwas war noch mit dieser Prostit...
Läuft der gerade im Kino oder ist der auf DVD draußen? Oder,
Ich glaube, der lief gar nicht in Deutschland im Kino. Ich habe den über iTunes US geguckt.
Und Carsten verweigert jede Aussage.
Was? Nein, auf gar keinen Fall. Also da habe ich sowieso noch mal ein Hühnchen zu rupfen. Denn ich weiß nicht, kennt ihr den Film Whip It?
Nee.
Whip It?
Whip It, also wie Peitschen. Der lief jetzt vor kurzem erst im Deutschen an und nannte sich und heißt dort Roller Girl, glaube ich, oder Roller Derby.
Von Drew Barrymore.
Ja, genau, wo ihr vorhin Ellen Page erwähnt habt. Den Film gibt es schon seit einem Jahr bei Amazon.co.uk für, ich weiß nicht, £5. Und das ist immer wieder dasselbe.
Der läuft jetzt erst in Deutschland im Kino, oder wie?
Ja, der ist irgendwie letztes
Jahr. Den gibt es hier schon seit einem halben Jahr in der Videothek.
Definitiv, das ist ein 2 Jahre alter Film.
Okay. Hast du ihn denn gesehen übrigens und fandst ihn gut, nur so ganz am Rande, ohne...
Whip It meinst du, dass sie
ja.
Whip It habe ich gesehen und ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, nicht das richtige Publikum dafür.
Kevin James fand ihn nämlich ganz, ganz, ganz großartig. Obwohl er Drew Barrymore total scheiße findet, persönlich. Also
er hat sich auch wie die Pest.
Nein, er meint gar nicht als Schauspielerin, sondern sie muss die totale Bitch sein im echten Leben. Aber,
ja, das meine ich auch. Jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniere, denke ich mir auch.
Wollte ich gerade ich wollte die gerade dir noch so in die Hand legen.
Ich will nicht zu viel über Drew Barrymore sagen, aber ich glaube, das war doch die mit 14 Jahren das erste Mal in der Entzugsklinik war, oder?
Ich glaube, sie hat sogar schon mit 6 Jahren in einem der größten Blockbuster gespielt, ja, oder mit 5.
Schon klar, aber ich meine, in einem Blockbuster mitspielen, das haben vielleicht schon viele mitgemacht mit 5 oder mit 6, aber mit 14 Jahren in die Entzugsklinik, das muss ich sagen, das ist, weiß ich nicht, schon weltrekordverdächtig.
Ja, wahrscheinlich schon. Obwohl in Russland, da gibt es den ein oder anderen Klebstoffschnüffler, der die nochmal locker unterbieten könnte.
Schön.
Dein nächster Film.
Meinst du mich?
Ja, ich meine dich.
Ja, okay, gut. Dann werde ich mal wieder zur großen Blockbuster-Keule greifen und versuchen, das Niveau unten zu halten. Und zwar, und da müsst ihr mir auch ein bisschen wieder helfen, wie man es ausspricht. Es geht um Rio Heist. Ich glaube, Heist spricht man Heist aus, oder? Also anders genannt Fast Furious 5 mit The Rock und Vin Diesel. Und ich muss gestehen, diese Fast and Furious Teile, den ersten habe ich noch gesehen, weil, keine Ahnung, ich fand ihn halt irgendwie ansprechend. schnelle Autos, keine Ahnung, Trailer sah gut aus. Danach habe ich irgendwie beschlossen, dass in amerikanischen Filmen definitiv keine guten Autoverfolgungsjagden gedreht werden, weil man weiß einfach, dass da alles nicht stimmt. Irgendwie Geschwindigkeiten sind viel zu hoch für die Kurve. Bei Beschleunigen schalten die Leute mindestens 25 Mal hoch und keine Ahnung von wie man überhaupt Auto fährt.
Du bist dieser Typ gewesen früher, der beim James-Bond-Film gucken dann immer gesagt hat, es geht gar nicht.
Ja, aber das
der höher rausfliegt, dann friert der Arm ein.
Das ist halt was anderes. Wenn halt ein Film wie, ich meine, Too Fast, Too Furious hat ja irgendwie so ein bisschen da hat man ja irgendwie das Gefühl, dass es da irgendwie um Autos geht und irgendwie ein Actionfilm. Ich würde das vielleicht ganz gerne, und ich hoffe, ich vertue mich nicht, mit Ronin vergleichen. Ronin hatte zum Beispiel eine sehr gute Autoverfolgungsjagd durch die Pariser Innenstadt, wo die zum Schluss durch Tunnel gefahren sind. Da haben sich Autos aufs Dach gelegt und in dem perfekten Moment eigentlich einen Tunnel versperrt und dann weiter, also sich aber gedreht, die Fahrzeuge, die auf dem Dach gelandet sind, und die anderen Wagen sind dann an den drehenden Autos vorbeigefahren, keine Ahnung. Das war alles sehr packend. Aber vielleicht vertue ich mich auch, ich glaube, es war Ronin, aber das müsste ich nochmal genau rausbringen. Ah, super. Bei Too Fast, Too Furious oder halt im ersten Teil war das halt überhaupt nicht so und die Charaktere waren irgendwie alle doof und es ist so ein bisschen wie, wenn jemand Computerspiele kennt wie Need for Speed Underworld, das macht dann irgendwie keinen Spaß, wenn man die ganzen alten Need for Speed
Was noch viel besser ist, Carsten, ist Need for Speed Underground.
Richtig, richtig.
Need for Speed Underworld ist doch
Du hast Ultima diese Zombie-Version.
Ja, ich hatte...
Du hast die Vampir-Version von
Need for Speed. Ja, die haben wir
alle noch nicht.
Die habe ich vom Flohmarkt für 3 Euro bekommen. Ich weiß nicht, bei mir hieß sie Need for Speed Underworld. Ja, nein, egal. Aber ich rede auch viel zu viel von den falschen Filmen. Tatsächlich wollte ich ja was von Rio Heist erzählen. Und das war halt der erste Too Fast, Too Furious Film, den ich mir wieder angeguckt habe. Und
ja, übrigens, Entschuldigung, du bist echt süß. Heute habe ich den Klugscheißer gefressen.
Ja, bitte, bitte.
Aber das war der Blabla Fast and the Furious Film, weil Too Fast, Too Furious
war schon
natürlich
der zweite
Teil.
Richtig, aber richtig, richtig.
Klugscheißer, wie gesagt.
Nein, ist auch völlig richtig, sonst sind die Leute ja völlig verwirrt und wissen nicht, was sie kaufen sollen. Die anderen Titel für diesen Film sind übrigens noch Fast 5 oder auch Fast and Furious 5, um Leute völlig zu verwirren. Kurzum, ich habe ihn auch nur gesehen, weil in den Kritiken sowas erzählt worden ist, von wegen der Beste aus der ganzen Serie. Und was muss ich sagen, es ist der Beste aus der ganzen Serie. Bisschen blöd von mir, wo ich gerade erst zugegeben habe, nur den ersten Teil gesehen zu haben. Aber anders formuliert, der Film machte wirklich Spaß. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, dass es eigentlich in dem ganzen Film gar nicht so sehr ums schnelle Autofahren geht und Autos fast schon in den Hintergrund treten. Und es geht viel mehr um eine typische Heist-Situation, dass halt versucht werden soll, einen Tresor zu stehlen. Und das Ganze wird halt am Anfang trainiert, es werden die vernünftigen Leute organisiert, die ganze Ortschaft wird überprüft und ausgekundschaftet, und das ist halt völlig anders und war für mich nicht in dem Film so erwartet. Und erst in dem letzten Viertel oder letzten Fünftel des Films sieht man dann wirklich das, was eigentlich so namensgebend ist. Also, dass sie halt mit ziemlich PS-stark Fahrzeugen versuchen, einen Tresor durch die Innenstadt von Rio zu klauen. Und das ist für eine Auto-Action-Szene auch wirklich, wirklich gut gemacht. Besonders, weil es, und ich will nicht zu viel spoilern, während dieser Verfolgungsjagd noch was passiert, wo ich am Ende wirklich gedacht habe, oh super, mir ist da dieses Detail aufgefallen. Aber
ja, er sagt, komm, Spoiler. Echt?
Ja gut, also es geht da darum, dass sie mit diesem Tresor versuchen abzuhauen. Und sie schaffen es halt nicht. Ist ja auch halt die Frage, wie kann man mit einem Tresor, der so groß ist wie ein gesamtes Zimmer, der von 2 Fahrzeugen gezogen wird, wie kann man den verschwinden lassen? Das schaffen sie aber auch nur, weil an einer Stelle fahren sie unter einem Tunnel entlang und überholen einen Müllwagen. Und das ist in dieser Verfolgung wirklich eine Sache von, ich sage mal, wenigen Sekunden. Und im Endeffekt sieht man dann, wird halt der Tresor aufgemacht, und wie das halt so ist, öffnet sich der der Tresor und nichts ist drin. Und dann wundert man sich und dann wird halt eine Rückblende gezeigt. Ah ja, wenn man einen Tresor klauen will, braucht man ein identisches Modell, um daran zu üben. Und man sieht halt die Szene mit dem Müllwagen, wie sie halt in dieser kurzen Tunnelszene, die halt außerhalb der Kamera war, aber trotzdem in der Verfolgungsjagd vorher gezeigt wird, wie sie diesen Tresor austauschen. Und solche kleinen Elemente finde ich erstaunlich gut. Also sowas macht irgendwie Spaß und ist dann überraschend, weil ich hätte das bei so einem Film ganz einfach nicht erwartet. Weiterhin, und ich glaube es auch kaum zu sagen, aber The Rock, also der dort einen Polizisten oder einen DEA-Agent oder irgendwie so einen speziellen Geheimagenten spielt, also Dwayne Johnson, dieser Wrestler-Typ, der wertet halt diesen Film auch noch auf. Ich weiß gar nicht, wieso. Zum einen, weil es, glaube ich, ein sehr guter Gegenspieler zu Vin Diesel ist, weil er ganz einfach 2 oder 1,5 Köpfe größer ist, ständig schwitzt. Also er schwitzt wirklich in jeder Minute, die man ihn in dem Film sieht. Und ganz einfach auch 3-mal bulliger aussieht als Vin Diesel. Und Vin Diesel ist ja jetzt nicht unbedingt ein Hämpfling, würde man sagen. Und dieser andere Mitspieler, den es sonst, zumindest im ersten Fast and Furious Teil gab, halt Paul Walker, der, keine Ahnung, der kommt halt nicht so bühnenpräsent rüber, so bescheuert das klingt. Naja, aber ich erzähle jetzt, glaube ich, auch schon wieder 10 Minuten. Kurzum, erstaunlich guter Film. Mir hat er Spaß gemacht, irgendwie mit diesen Autos durch die Stadt zu hauen, der Tresor, der durch Wände fliegt, und macht irgendwie Spaß zu gucken. Die Leute sind, also die Schauspieler sind lustig. Er nimmt sich nicht ganz so super ernst und ist halt dann doch ein grundsolider Film. Also ich hoffe, ich kann ihn euch zumindest teilweise schmackhaft machen.
Leider nicht. Ich habe den auch gesehen, erst letzte Woche.
Und ich habe nichts anderes erwartet.
Ich zitiere mich jetzt mal selbst. Ich habe heute einen Kumpel, der hat gesagt, der macht jetzt einen Fast and Furious Pentathlon und schaut sich alle Filme heute Abend an. Und da habe ich geschrieben, dass ich eben auch von ziemlich vielen Leuten gehört habe, dass es der Beste sein soll und so. Und ich habe dann geschrieben, immer noch so ein testosterongeladenes Pubertätsmonster mit einer Fremdschämen-Szene nach der anderen, wo es nur darum geht, dass Typen mit Steroidmuskeln grimmig gucken. Und das Ganze nimmt sich leider viel zu ernst. Also ich weiß nicht, ich fand jetzt, auch wenn die Autos jetzt zurückgeschraubt wurden, ich habe den ersten Fast and the Furious gesehen, fand den nicht so prickelnd. Und ich fand den jetzt auch nicht wirklich viel besser. Denn es ist immer noch dieses pubertierende amerikanische, oh, wir sind so cool, Gehabe, dass Vin Diesel die ganze Zeit macht und Dwayne The Rock Johnson, der die ganze Zeit grimmig guckt und Kommandos blärt, und ich konnte damit leider wirklich nichts anfangen, weil ich fand auch, dass er sich dafür einfach ein bisschen zu ernst genommen hat.
Ja, muss ich sagen, bin ich wirklich, wirklich sehr überrascht, weil ja, okay, ich meine, Geschmäcker sind halt verschieden. Aber gerade das, was du halt so als Kritikpunkt genannt hattest, das habe ich auch so im ersten Teil gesehen, wo wirklich jeder Schauspieler oder jede Rolle irgendwie versuchte, dringend cool zu sein. Gerade das, fand ich, war so schlimm nicht mehr in Fast and Furious 5.
Also ich habe nur den erst gesehen und ich glaube auch nur auf DVD damals. Und danach habe ich mich nicht unbedingt genötigt gesehen, noch andere Teile anzugucken. Und den 5. habe ich in der Tat auch ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, endlich mal der Beste und überhaupt. Und naja, vielleicht läuft er ja mal im Fernsehen.
Ja, eine lustige Sache noch, was ich halt sehr erstaunlich finde. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich stimmt, aber wenn ich alles richtig verfolgt habe, ist der Film in Deutschland eher auf Blu-ray und DVD erschienen als in den USA. Was ich irgendwie sehr überraschend finde.
Ja, für unsere amerikanischen Hörer.
Ja.
Nein, ich finde es auch, ist manchmal sehr seltsam, die Veröffentlichungspolitik, weil zum Beispiel Tucker and Dale, von dem wir in der, also Carsten hat uns, glaube ich, mal erzählt, da warst du auch mit im Podcast, Felix, den ich inzwischen gesehen habe, vielleicht nachher noch was dazu sagt, der ist hier noch gar nicht in Holland und in England auch nicht auf DVD zu kriegen, aber in Deutschland schon.
Also wenn aber du nicht zu dem Film sagst, werde ich auf jeden Fall was zu
sagen. Nee, ich werde wahrscheinlich, ich habe ihn inzwischen gesehen und habe auch die ein oder andere Anmerkung zu Carstens Anmerkung damals. Aber ich möchte kurz, der Khalil hat mir gerade via Skype geschrieben, dass er mit einem ganz schlimmen Durchfall auf dem Klo sitzt. Und ja, es muss auch ganz bitter sein. Und ich soll doch für ihn übernehmen. Und also ich mache jetzt einfach meine, wir überspringen ihn einmal. Und zwar komme ich mit einem Film, das ist was für den Carsten. Oh. Weil wenn du hörst, Carsten, Studio Babelsberg präsentiert.
Jetzt.
Und dann hörst, dass der gesamte Film in Berlin spielt. Hm. Was erwartest du dann?
Ich glaube, dann erwarte ich den Film mit dem Hauptdarsteller aus Taken. Und ich glaube, den Film habe ich auch gesehen.
Ich wollte dich so geil in die Bredouille locken, dass du sagst, ein deutscher Film, Hilfe, ich renn weg. Ich rede von Unknown mit Liam Neeson, Diane Kruger und January Jones.
Und Bruno Ganz.
Und genau, als irgendwie Ex-DDR Stasi-Mensch.
Und um mal kurz die Handlung des Films etwas zusammenzufassen, Liam Neeson spielt einen Wissenschaftler, der nach Berlin fliegt zu einer Konferenz mit seiner Frau. Und als er irgendjemand macht da komische Geräusche, aber egal.
Das kann sein, dass es mein Stuhl ist, der knarzt ein wenig.
Ein wenig ist aber ein wenig untertrieben, egal. Und auf jeden Fall kommt er in Berlin an und sie fahren zum Hotel und fällt ihm auf, dass er einen Koffer am Flughafen vergessen hat und nimmt schnell ein Taxi zurück und dann ereignet sich ein Unfall mit dem Taxi. Er landet in, was ist es nochmal, der Spree, nehme ich mal an, und verliert das Bewusstsein und auch kurzzeitig sein Gedächtnis. Also er wacht im Krankenhaus auf und weiß erstmal nicht mehr, wer er ist. Aber nach einigen Tagen erinnert er sich wieder, wie er heißt, und ihm wird auf einmal bewusst, oh Gott, meine Frau, die ist im Hotel, die wird sich sicher Sorgen machen. Und er geht zum Hotel und da ist dann auch schon irgendwie so ein Empfang dieser Konferenz am Laufen, wo nur geladene Gäste rein dürfen. Und er sagt, ich habe meine Papiere verloren bei einem Unfall, aber ich gehöre hier rein. Da hinten ist meine Frau, ich gehe mal zu ihr. Und er läuft rein und sieht seine Frau und sagt Hallo. Und sie sagt, was wollen Sie von mir? Und diese Prämisse zieht sich dann weiter, dass eben seine Frau und seine gesamte Identität auf einmal wohl, also der Zuschauer nicht mehr weiß, was für ein Spiel gespielt wird, weil nämlich auf einmal ein anderer Mann erscheint und sagt, ich weiß nicht mehr, wie der Name von Liam Neeson war, und ich bin der Professor und ich bin hier für die Konferenz, und extrem viele Details aus Liam Neesons Leben kennt und es wie verhext scheint, und er versucht dann eben, das Mysterium aufzuklären. Und mir hat der Film sehr gut gefallen. Er wird beworben mit Leute, denen Taken gefällt, wird auch dieser Film gefallen. Und ich muss sagen, mir hat Taken gefallen. Und auch wenn Taken so ein extrem geradliniger Revenge, ich mache alles platt, was sich in meinen Weg stellt, Film ist, so ist Unknown doch von ruhigerer Machart, aber bleibt eigentlich die ganze Zeit spannend. Bruno Ganz spielt scheinbar immer nur sehr seltsame Rollen, weil nachdem er Hitler gespielt hat, durfte er jetzt irgend so einen Super-Stasi-Ex-Agent spielen. Aber ich fand den
absolut grandios in dem Film. Ich finde, der hat so unglaublich gut gespielt.
Erstaunlich wenig Klischees. Also man könnte bei einem amerikanischen Film ja auch denken, dass Liam Neeson erstmal aussteigt und überall David Hasselhoff-Poster und biertrinkende Sauerkraut essende Deutsche sind, aber der Film nimmt Berlin wirklich nur als Schauplatz, um was zu spielen. Und seid ihr noch da?
Ich bin noch da. Hörst du mich?
Hallo?
Hallo?
Ja, ich glaube, der Philipp hört uns nicht mehr, kann das sein?
Doch, jetzt höre ich dich.
Hörst du mich?
Ja, jetzt höre ich euch beide.
Ja, also ich fand den auch sehr unterhaltsam, den Film. Ich habe den auch gesehen und ich war total begeistert von Bruno Ganz, denn ich finde, der spielt alle in dem Film an die Wand. Ich finde, der spielt so unglaublich überzeugend und unglaublich natürlich. Also fand ich total genial. Und es stimmt schon, er ist jetzt nicht ganz so klischeebeladen. Ich glaube, ich habe mich damals, als ich den gesehen habe, ein bisschen abgefuckt über ein paar Dialoge. Eine Sache zum Beispiel, als die Krankenschwester Liam Neeson im Krankenhaus hilft, da dreht sie sich so weg und sagt dann zu sich selber so, ja, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Und es war dann so ein bisschen unnatürlich. Also da waren so ein paar Momente drin, wo ich mir dachte, so, okay, die Dialogszene hätte man sich jetzt sparen können, denn es ist schon bildlich klar geworden, was jetzt passieren wird. Aber ich fand den auch im Großen und Ganzen echt sehr unterhaltsam.
Ja, erstaunlich mal einen Film, den wir wirklich alle drei gesehen haben. Und ich hatte halt auf irgendwas in der Art von Taken gehofft. Jetzt, es muss nicht immer gleich so super brutal sein, aber Unknown oder Unknown Identity, weiß ich nicht, hat mich nicht so super gepackt. Wenn es da irgendwie zu große Verschwörungen gibt und so, dann steige ich irgendwie relativ schnell aus, weil ich das dann immer sehr unglaubwürdig halte, schlecht war er nicht.
Wir sind aber 2-1, deswegen hast du verloren, der Film ist gut.
Ja, ist okay, ich weiß auch, ihr habt euch definitiv schon vorher abgesprochen, aber das ist ja normalerweise habe ich ja immer den Victor und den Philipp gegen mich und dann, ich bin das gewohnt.
Oh, du bist schon ein geschundenes Kind. Aber kannst du denn auch mal versuchen, in Worte zu fassen, was dich an dem Film denn genau gestört hat oder warum du ihn nicht so toll fandest?
Boah, dazu müsste ich mich bedeutend besser dran erinnern. Ich hatte ihn mir für diese Aufnahme nicht wirklich auf die Liste gepackt und da müsst ihr mir jetzt selber noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich glaube, in diesem Film gab es zum Beispiel diese eine Schlägerei in der U-Bahn-Station. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ich glaube, ja.
Und ich weiß nicht mehr, was war die Motivation dahinter? Ich hab keine Ahnung. Und ich glaube, als er das erste Mal trifft, keine Ahnung. Also es ist wirklich sehr schwer, das wirklich jetzt irgendwie in Worte zu fassen. Aber in meinem Hinterkopf ist geblieben, ja, war okay, aber ich hätte lieber Taken 2 gesehen. Schwer zu beschreiben. Was war eigentlich der ganze Grund nochmal dahinter? Wieso?
Das darf man nicht verraten bei der
Ich finde, wir müssen jetzt nicht spoilern, ob er selber ist, ob es alles ein Traum ist, ob er in der Matrix gefangen ist. Wir lassen alle Optionen offen.
Na gut, okay.
Vielleicht solltest du auch über dieses eine Wort, was du gesagt hast, so ein Piep setzen, damit, weil da war schon ein bisschen Spoiler drin.
Echt? Ja, aber sonst haben wir doch so ziemlich alles gespoilert.
Bei dem Film.
Achso, Entschuldigung.
Bei dem Film darf man eben nicht spoilern. Man darf so die Prämisse, die Ausgangslage, finde ich, darf man erzählen, weil die ist auch recht schnell da. Aber alles, was dann passiert und ob alles so ist, wie es scheint und so weiter, das muss man gerade offen lassen bei dem Film, finde ich.
Na gut, okay. Ich schreibe mir auf, bei Minute 57 irgendwo ein Piep einführen.
Okay. Du sollst keine Sauerei machen, du sollst das.
Es war mir so klar, als mir das Wort über die Lippen gegangen ist, habe ich mir gedacht, und ich wette, jetzt kommt noch ein Gag auf Lippen.
Nein. Okay. Du hast eine schlechte Meinung von mir, Carsten. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Okay.
Felix, du bist wieder dran.
Jawohl, stelle ich jetzt vor die Wahl, über was soll ich reden? Über Thor oder über den neuen Planet der Affen?
Ich hätte auf beides ziemlich Bock, aber du kannst ja sowieso noch mindestens 2 Filme besprechen. Aber dann würde ich sagen, weil ich so Bock auf den Film habe und so Gutes gehört habe, red doch über Planet der Affen.
Also das ist definitiv ein Blockbuster, den man sich meines Erachtens angucken muss. Also ich bin in letzter Zeit sehr viel enttäuscht worden vom Kino und ich finde auch, dass dieses Jahr extrem schlecht ist und schwach ist irgendwie. Aber der hat mich dann doch positiv überrascht, weil meine Erwartungen waren relativ gering, weil ich fand die Trailer zwar ganz nett, aber ich fand die CGI-Effekte waren halt sehr schnell erkennbar, gerade bei den Affen. Geht im Endeffekt darum, es ist die Vorgeschichte zum Planeten der Affen, wie die Affen an die Macht kommen überhaupt und geht dann im Endeffekt darum, dass James Franco einen Wissenschaftler spielt, der an einem Mittel arbeitet, das Alzheimer heilt. Und das wird halt an Affen ausgetestet. Und die Affen, die das bekommen, die werden dann halt super schlau. Und dann läuft aber irgendwie am Anfang irgendwas schief. Und das Programm wird abgesäbelt. Aber er macht weiterhin noch zu Hause Privattests mit einem Affen, dem Caesar oder dem Caesar halt. Und der wird halt unglaublich klug. Und dann gibt er dieses Mittel auch seinem Vater und das funktioniert alles. Sein Vater wird auch wieder geheilt. Dann läuft das aber alles schief und sein Vater wird wieder rückfällig, der Affe aber nicht. Und dann baut der Affe aber Mist und wird dann sozusagen gefangen genommen und kommt in den Zoo zu den ganzen normalen dummen Affen. Und James Franco versucht, ihn mit wieder zurückzuholen, und kann ihn aber nicht, weil das einfach nicht so einfach geht. Und dann fängt der Affe halt langsam an zu rebellieren und sich mit den anderen Affen zu verbrüdern. Und dann kommt es natürlich am Ende zu dem großen Ausbruch und die Affen sind los. Der kluge Affe bricht dann schon mal vorher aus und besorgt dieses Klugheitsmittel, was jetzt noch krasser ist. Da haben sie nämlich ein neues entwickelt, das so stark ist, dass die Affen noch klüger macht. Aber der Nebeneffekt, ich weiß nicht, darf ich jetzt spoilern oder soll ich lieber bedeckt bleiben oder...
Ich weiß ja nicht, da ich den Film noch nicht gesehen habe, wie schlimm der Spoiler sein könnte.
Ja, also dieses Mittel macht dann noch was, was noch ein bisschen plausibler erklärt, wie die Affen an die Macht kommen. Und dann brechen die Affen halt...
Sie können danach sprechen, oder?
Nein, es ist was anderes. Es ist was anderes. Okay. Das möchte ich jetzt nicht zu sehr verraten. Also sie brechen dann auf jeden Fall aus und fliehen dann in die großen Redwood-Trees irgendwie. Und ich habe im Endeffekt nur zwei Probleme mit dem Film. Und zwar einmal, dass Caesar sich von James Franco auf einmal weg abwendet, obwohl er ihn befreien kann dann in einem Moment, fand ich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil die anderen dummen Affen haben Caesar die ganze Zeit nur verprügelt und getratzt. Und er hilft ihnen dann trotzdem, weil sie halt Affen sind. Und das war für mich persönlich nicht plausibel genug erklärt. Denn Leute, die mich total verprügeln die ganze Zeit und nur Scheiße finden, auch wenn sie dann andere Affen sind, denen würde ich dann persönlich als Affe nicht helfen. Da hätte ich keinen Bock drauf. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, ich kann dann wieder zurückkommen zu meinem Herrchen und das ist alles gut. Das weiß ich, das haben andere Leute, da habe ich auch schon ein bisschen mit anderen Leuten diskutiert, ein bisschen anders gesehen. Die sagten dann so, ja, aber er wollte nicht zurück zu James Franco, weil er das Gefühl hatte, dass er dann nur ein Haustier ist. Aber James Franco hat ihn ja auch wirklich versucht, das Gefühl zu geben, dass er eben das nicht ist. Und auch, wie gesagt, das war so ein bisschen ein Punkt, wo ich mein Problem mit hatte. Und dann ganz am Ende, als die Affen dann sozusagen San Francisco platt machen, da gehen sie dann über die Golden Gate Bridge und dann stehen da ungefähr 5 Polizisten und man sieht sie vorher schon irgendwie 20 Minuten, wie sie ganz San Francisco platt machen. Und dann denke ich mir, okay, dass dann da gerade mal so 5 bis 10 Polizisten positioniert sind, dass da nicht die Nationalgarde steht, halte ich dann ein bisschen unglaubwürdig. Aber das hört sich jetzt nach ziemlich viel Meckerei an. Im Großen und Ganzen ist der Film wirklich sehr, sehr sehenswert. Es wurde ja auch viel vorher gesagt, dass der Affe so gut gemacht ist, dass der Andy Serkis, der den Affen verkörpert, einen Oscar kriegen sollte. Das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch gemacht. Also ist schon gut. Man erkennt aber immer noch sehr, sehr deutlich, dass es CGI ist. Meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Aber definitiv mit der beste Blockbuster, den ich diesen Sommer gesehen habe.
Jetzt habe ich doch gleich eine Frage. Ich habe nicht gehört, dass sehr viel aus der Perspektive, also die Affen eben doch die Hauptdarsteller sind. Ist das nicht, fehlt, geht einem da nicht ein bisschen ab, dass da gar kein Dialog ist? Oder ist
nee, es ist nicht Dialog so, dass ganze, also es ist nicht so, dass die ganze Zeit nur die Affen zu sehen sind. Es gibt auch andere Charaktere wie Zoowärter und so. Also man kriegt ziemlich viel von Caesar mit und so, aber es passieren parallel eben auch noch weitere Dinge. Also es ist nicht nur, dass die ganze Zeit nur Affengebrüll zu hören ist und ja.
Okay. Carsten, hast du den auch gesehen zufällig?
Nee, leider noch nicht, aber steht noch auf der Liste von den Filmen, die ich gucken will. Was mich noch interessiert, ich hatte mir halt irgendwann mal diese Planet der Affen-Box gekauft mit allen Teilen und muss sagen, dass es da definitiv ein paar Planet der Affen-Filme gab, die äußerst schlecht waren. Ich würde sagen, 3 oder 4, also nicht Anzahl, sondern Nummer 3 oder Nummer 4, die waren ziemlich mies. Die letzte Neuverfilmung, ich glaube, mit Mark Wahlberg war. Nee, von Tim Burton mit Mark Wahlberg war das noch eine, die es davor gab. Die war eigentlich ganz okay. Wie sehr ist das denn wieder ein Reboot oder wie sehr passt das denn in diese gesamte Planet der Affen-Geschichte?
Also, dadurch, dass es ja sozusagen das Prequel ist, wie die Affen überhaupt erst groß werden, also das wird ja auch noch nicht mit dem Film abgeschlossen. Wenn man diese klugen Affen fliehen ja erstmal nur und damit endet der Film auch im Endeffekt. Also da ist noch genügend Platz dann, um sozusagen ein Sequel zu machen, um dann wirklich zu zeigen, wie die Affen dann die Menschheit unterjochen. Das passt alles wunderbar rein, das kann man als Kanon sehen für den Urplanet der Affen, aber auch für den Tim Burton-Planet der Affen, den ich persönlich jetzt nicht so gut finde, weil die Menschen da von Anfang an gleich sprechen können und so. Das fand ich damals nicht so prickelnd. Ich hoffe ja eher, dass wenn dieser Film ich glaube schon eher, dass es ein Reboot ist, weil der Planet der Affen von Tim Burton damals nicht ganz so gut aufgenommen wurde bei den Kritikern.
Hast du denn gehört, also weil du sagtest, da ist noch genügend Platz und so weiter, soll denn noch ein Sequel kommen?
Soweit ich weiß, ich habe was im Internet gelesen, wo schon die Macher von dem Spiel, von dem Film geredet haben und haben gesagt, so ja, sie haben viele Ideen, wie man das jetzt weiterführen könnte. Es könnte jetzt wirklich so ein bisschen auch von Richtung, hat mich auch gewundert, da kam der Vergleich so Full Metal Jacket könnte kommen und sowas. Also ich bin mir ziemlich sicher, da wird auch was kommen, denn meines Erachtens ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Also man sieht noch nicht, wie die Affen wirklich die komplette Menschheit unterjochen, sondern es sind halt nur diese Handvoll, das sind so 30 oder so Affen, die halt klug sind, die einfach aus dem Zoo fliehen und dann in die Wildnis abhauen. Und dann gibt's halt eben noch, sieht man im Abspann noch so ein paar Sachen, die passieren, die mit dem Mittel zu tun haben, diesem weiterentwickelten Mittel, von dem ich gesprochen habe, wo ich jetzt aber nicht genau spoilern will, was das ist, was den Affen natürlich zugute kommt und wie sie an die Macht kommen können.
Okay, also ich will ihn mir auch auf jeden Fall angucken.
Guck ihn auf jeden Fall.
Wenn ich die Zeit finde, hoffentlich auch noch im Kino. Carsten.
Okay, ja, da Felix schon gesagt hatte, dass er noch Thor auf seiner Liste hatte, also Thor war zumindest ein Film, den ich auch auf meiner Liste hatte, könnte ich den ganz gerne gegen Fremde Gezeiten oder auch Fluch der Karibik 4 austauschen. Oh Gott. Ich weiß nicht, hat den einer von euch noch auf der
Liste? Aber ihr könnt doch auch beide über Thor reden. Oder Felix, bist du dann mit deiner Ammo am Ende, oder?
Ich habe noch genügend Filme da, aber wir können nicht gerne über Thor reden.
Okay, dann mache ich einfach Fluch der Karibik 4, ist überhaupt gar kein Problem. Da auch erstmal wieder der riesige Gag, Fluch der Karibik 4, dass die Namen im Deutschen irgendwie gar keinen Sinn mehr machen, das ist, glaube ich, allen klar, oder? Weil im Original heißen die halt alle Pirates of the Caribbean und dann halt immer der Untertitel, keine Ahnung, Curse of the Black Pearl und so weiter und so fort. Und der aktuellste heißt halt On Stranger Tides oder auf Fremde Gezeiten. Und egal, aber es geht, glaube ich, gar nicht um Titel. Ich erzähle manchmal was von Fremde Gezeiten. Kurzum, worum geht es in dem Film? Es geht um eine Quelle, die ewige Jugend verspricht. Und zwar funktioniert das so, dass wenn man bestimmte Kelche unter diese Quelle hält und einen Kelch mit der Träne einer Meerjungfrau vermixt, dann wird der Kelch, ich glaube, mit der Träne der Meerjungfrau drin, der dann von einer Person getrunken wird, die bekommt dann all die Lebensjahre, die andere Person, die von dem Kelch trinkt, der nicht die Träne der Meerjungfrau hat, noch übrig hat zu leben. Habt ihr irgendwie dieses Konzept im Prinzip verstanden? Habe ich das irgendwie einigermaßen rübergebracht? Na, vermutlich nicht.
Ja, doch.
Doch, okay, alles klar. Von dieser Quelle hört man das erste Mal in dem Film, weil irgendein Seemann in irgendeinem Fischernetz landet. Und das erfahren dann mehrere Parteien. Die Parteien, die es in dem Film gibt, sind relativ schnell erklärt. Das ist zum einen das spanische Königshaus, das irgendwie ohne große Erklärung und ohne groß Grund einfach auf der Suche nach diesen magischen Quellen ist. Die zweite Partei, die es da gibt, ist dieser immer wiederkehrende Kapitän, der jetzt inzwischen auch ein Bein verloren hat, den es auch in den Teilen davor gibt. Ich meine jetzt nicht Jack Sparrow, sondern Gibbs heißt der, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der ist jetzt nicht mehr Pirat, sondern fährt fährt jetzt unter der Flagge des britischen Königshauses und ist auch auf der Suche nach dieser Quelle der ewigen Jugend. Hauptsächlich, weil der britische König das so will, und der will das, glaube ich, weil der spanische König da auf dem Weg hin ist, und die Engländer natürlich denken, alles klar, das brauchen wir auch, und zwar vor den Spaniern. Die dritte Quelle, oder Entschuldigung, die dritte Gruppe, die halt dahinterher ist, ist halt Jack Sparrow mit seiner ehemaligen Bekannten oder Frau, Freundin, Verlobten. Das kommt, glaube ich, nicht ganz so rüber, die Angelika heißt und von Penelope Cruz gespielt wird. Und er ist da eher, wie so oft in dem Film, eher unfreiwillig unterwegs, weil nach einem Kampf oder, naja, sagen wir mal, einem K.O.-Schlag landet er auf einem Schiff, das Queen Anne's Revenge heißt und von einem, naja, von Zombies zum größten Teil geführt wird unter der Direktion, also der Kapitän ist Blackbeard, und der wird, glaube ich, gespielt von einem Typen, den wir zum Beispiel in 44-Inch Chest gesehen haben. Den Film hatte ich mal vor ein paar Folgen vorgestellt. Naja, kurzum, es geht halt ein ziemliches Wettrennen zu diesem Platz, wo es halt diese Quelle geben soll, los. Und die Rollen werden da häufig vertauscht. Also wer ist da tatsächlich der Jäger? Wer wird von wem verfolgt? Und bei wem macht Jack Sparrow eigentlich gerade genau mit? Und der Film ist ziemlich turbulent. Am Anfang hat er ziemlich viel Fahrt, finde ich. Also wie zum Beispiel Jack Sparrow am Anfang ausbricht, diese Gerichtsverhandlung, all das, das macht ziemlich viel Spaß. Mitten im Film gibt es auch nochmal ab und zu so ein Aufbäumen. Da gibt es zum Beispiel so ein Schiff, das stark an einer Klippe hängt und fast umkippt. Und mehrere waghalsige Aktionen. Er wird dann aber ab und zu auch sehr langatmig und macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß, besonders schwierige Liebesgeschichte zwischen einer in meinen Augen viel zu jungen Meerjungfrau und einem Priester sorgen halt dafür, dass der Film irgendwie an manchen Stellen unglaublich langatmig erscheint. Nichtsdestotrotz fand ich den Film aber recht gut. Passt ganz gut, wenn man halt die Piraten der Karibik-Teile mag. Auch wenn ich dort ganz anders als bei Fast and Furious 5 halt gehört habe, dass es eher einer der schlechteren der gesamten Reihe ist. Aber man sieht ihm das hohe Budget an. Man bekommt für sein Kino- oder DVD-Geld unglaublich viel geboten. Und Schauspieler werden zumindest nicht müde. Und die neuen Leute, die halt eingesetzt worden sind, wie halt zum Beispiel ein McShane oder halt auch Penelope Cruz, sind sehr gut. Also in meinen Augen spielen sie ihre Rollen sehr gut und beleben halt diese ganze Serie, den ganzen Film mit sehr viel frischem Blut, wenn man das so sagen darf.
Wie reiht sich denn der Film für dich bei den anderen ein? Ich fand den ersten Fluch der Karibik fand ich super, den zweiten nur noch mittel und den dritten schon ziemlich schlecht.
Okay, also wenn das deine Einstellung ist, dann wird der vierte für dich nach 20 Minuten ausschalten sein.
Weil der Carsten für den ersten große Klasse, den zweiten atemberaubend gut, den dritten ein Meisterwerk. Nein, oder?
Nein, also ganz so schlimm ist es nicht. Ich gebe euch recht, obwohl das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es fällt schon auf, dass die Filme irgendwie mit jedem Teil irgendwie so ein bisschen schlechter werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so das Police Academy Problem ist, aber er wirkt halt nicht mehr so frisch. Und was ich mich dann immer frage, liegt das nur daran, dass man jetzt schon dreimal die ganzen Rollen gesehen hat und im Prinzip weiß, worum es in dem Film geht? Also mit anderen Worten, hätte man die ersten drei Teile nicht gesehen und würde sich jetzt den vierten Teil angucken, würde man sagen, boah, fantastisch, unglaublich, Jack Sparrow als lustiger Pirat, die Rolle des Jahrtausends. Ich weiß nicht, liegt es daran, also findet man den vierten dann nur nicht mehr so gut, weil man die ersten drei schon gesehen hat und man der ganzen Sache irgendwie müde wird oder überdrüssig wird? Oder ist der Film wirklich schlecht? Und da würde ich halt eher sagen, es ist Ersteres. Man hat halt schon die ersten drei Filme gesehen, weiß ungefähr, was auf einen zukommt. Nicht super viel Überraschendes mehr, aber es liegt nicht unbedingt am Film. Also die Musik ist immer noch super, auch wenn man das Theme jetzt schon 15 Mal gehört hat. Die leichten Änderungen oder so sind halt toll. Die Schauspieler sind immer wieder lustig, wie, Johnny Depp, mir fiel der Name nicht ein, auch so kleine Sachen spielt, wie zum Beispiel so ein Törtchen, das aus irgendwelchen komischen Beweggründen, sage ich mal, an einem Kronleuchter hängt, sich zu organisieren, halt auch auf solche kleinen Details achtet. Es macht mir Spaß zu gucken, auch wenn ich verstehen kann, wenn man sagt, okay, das ist jetzt der vierte Teil, irgendwie komplett neuer Aufwasch, gucke ich nicht mehr.
Also ich habe gehört, das Skript soll so schlecht sein und ich glaube auch, das wäre das, was mich abtören würde. War es Wahnsinn?
Ja, ich würde,
Ich sag doch mal, ich behaupte das ja nicht, ich habe es ja nur gehört, also ich sage ja nicht, das Skript ist schlecht.
Ja, okay.
Ich habe nur gehört, dass die Handlung total banal und diffus und verwirrend und einfach schlecht sein soll.
Ja, ich sehe das zum Teil ein, aber das ist dann aber auch wieder mit dem Wort, was man da erwartet, ja. Wenn man weiß, okay, das ist irgendwie eine 120 Millionen US-Dollar Produktion und tausende Stars spielen damit und die gesamte Marketingmacht von Disney hängt dahinter, dann sehe ich es ein. Ist vielleicht das Skript schlecht. Wenn man es aber mit anderen Filmen vergleicht, halt auch welchen, die bei Weitem nicht. Also wenn man, ich meine, ich habe es schon, glaube ich, 18 Mal in diesem Podcast erzählt, wenn man sagt, Pirates of the Caribbean hat ein schlechtes Skript, was hat denn dann bitte eine Uwe Boll-Produktion für ein Skript?
Ja, aber es gibt ja schon Unterschiede. Also gerade der erste Pirates of the Caribbean, der ist einfach wirklich rund und da passt einfach alles. Die Dialoge, die Story an sich ist plausibel erklärt und da gibt es keine irgendwelche komischen Sprünge. Und das ging mir, finde ich, bei Teil 2 und Teil 3 schon ganz schön flöten. Weil ich bin der Meinung, wenn es ein guter Film ist, ist ein guter Film. Das mit den Übermüdungserscheinungen kann ich jetzt weniger sehen. Ich fand auch damals die ersten drei Star-Wars-Filme saugut oder auch Indiana Jones. Und das ist ja im Endeffekt auch immer relativ das Gleiche.
Ja. Ich sehe es ein. Aber
du bist der Carsten ist etwas, was man in Hollywood liebt. Carsten ist ein dankbares Publikum.
Super. Und vor allen Dingen bin ich harmoniesüchtig und ich sehe ja ein, dass da sehr viele Leute sich sehr viel Mühe mitgegeben haben. Und ich könnte ja jetzt auch nicht wirklich einen Punkt nennen, der an diesem, was irgendwie an diesem Film schlecht ist. Das ist gerade solche Punkte wie, ja, das Skript ist schlecht. Schwer zu beschreiben, es ist verwirrend, das gebe ich offen zu, da ist plötzlich irgendwie so ein Tag-Nacht-Wechsel drin, die klettern über Bäume, manchmal glaube ich nur aus Slapstick-Gründen, an einer Stelle versucht er sich mit einer Palme, die er selber an sich heranzieht, nach vorne zu schleudern, das ist alles irgendwie, wirkt an manchen Stellen bemüht, aber es ist nicht wirklich schlecht, es ist, ich sage mal, gut bis befriedigend, wenn man es Schulnoten sagen will. Gut. Aber naja.
Ich hätte dich gerne als Lehrer gehabt.
Ja, deshalb bin ich wäre ein super Lehrer. Bei mir würden sie alle eine 2 bekommen, mindestens.
Genau. Also allein aus Fairness.
Genau. Okay. A for effort.
Okay. Zum Thema langatmig. Wollen wir doch mal zum nächsten Film kommen.
Es tut mir leid. Ich werde
mich. Ich fand süß und habe nach 2 Minuten echt gedacht, hey, der versucht jetzt nicht wirklich die Handlung von dem vierten Pirates of the Caribbean nachzuerzählen. Aber
er ist aber auch verdammt schwer. Der
er hat es wirklich über
2 Stunden lang.
Ja, das wäre auch noch schöner, wenn du so lange brauchen würdest. Okay. Ich komme zu meinem Film. Der Khalil ist inzwischen, ist er sich am Übergeben. Es muss heute ein scharfes Spätzle-Gericht gegeben haben im schönen Storgurt. Und ich komme zum nächsten Film und ich sage, Ich möchte, dass ihr selber drauf kommt. Und zwar sage ich, täglich grüßt das Murmeltier in Science Fiction.
What? Ah, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist.
Ich habe noch keine Idee.
Ja, dann darf Felix glänzen.
Es ist der neue Film vom Regisseur von Moon, und zwar Source Code. Frank
Jones.
Ja, natürlich.
Source Code, genau.
Ja, ich weiß es genau. Habe ich auch gesehen. Sehr guter Film.
Aber gut, dass du dann... Felix hat ihn scheinbar... Oder hast du ihn auch gesehen, Felix?
Ich habe ihn auch gesehen, ja.
Okay, gut. Ey, guck, schon wieder ein Film, über den wir alle drei reden können. Und zwar... es ist nicht einfach, diesen Film zu erklären, deswegen werde ich manche Sachen einfach ziemlich unerklärt lassen. Aber in dem Film geht es darum, dass jemand durch eine gewisse Technik die Chance hat, immer wieder an einer bestimmten Stelle ein Ereignis 8 Minuten lang zu erleben. Und er soll möglichst viele Informationen finden. Und das Ereignis ist eine Bombe, die in einem Zug hochgeht, und da diese Bombe nicht die einzige Bombe ist, die an diesem Tag explodiert, schickt man jemanden eben immer wieder in diese Zeitschleife, um die Täter zu finden, damit die Zündung der zweiten Bombe, die noch gar nicht explodiert ist, gefasst werden können und diese Zündung verhindert werden kann. Und genau. Jake Gyllenhaal ist derjenige, der immer wieder in einen Zug portabliert wird, in den Körper eines Menschen, der in diesem Zug gesessen ist, an besagtem Tage.
Genau, aber man muss dazu sagen, das ist ja ein Mensch, mit dem er eine gewisse Verbindung hat, weil nicht jeder kann diese Zeitreise machen, sondern er ist halt, er passt genau in dieses Profil, dass er in diesen Körper auch rein kann.
Genau, genau. Und er erfüllt auch eine grundsätzliche Sache überhaupt, um da rein zu können, die am Ende auch noch so ein bisschen so einen Oh-Nein-Effekt hat, aber vielleicht dann doch nicht und überhaupt. Auf jeden Fall, ich fand den Film sehr gut, weil er irgendwie, obwohl er doch sogar wirklich täglich grüßt, das Murmeltier-mäßige Szenen hat, weil wirklich so diese Situation hier schon dreimal erlebt, deswegen kann ich mal kurz den Kaffeebecher, der beinahe umfällt, festhalten oder dieses und jenes verhindern und wirke dadurch extrem lässig. Solche Sachen kommen auch vor, aber in erster Linie ist der Film wirklich spannend, und ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir schwer. Also Moon ist im Gesamtbild, wenn man jetzt den anderen Film von Duncan Jones sich anguckt, wahrscheinlich der bessere Film, weil er einfach irgendwie geradliniger ist. Aber irgendwie möchte ich trotzdem sagen, entertainender in dem Sinne, ein schnelleres Tempo habend und einen gut bei der Stange haltend, ist dann doch Source Code. Geht vielleicht schwer zusammen, logikmäßig. Aber ich fand Source Code sehr faszinierend. Und in gewisser Weise ist es ein Mindfuck-Film, der Kategorie Mindfuck, nicht nach dem Motto, was ist hier überhaupt los, sondern eher etwas, worüber man sich ewig Gedanken machen könnte. Wie kann das und wenn dann dieses passiert und warum dann und überhaupt, also ähnlich wie man sich über die Unendlichkeit des Weltalls Gedanken macht, diese Art von Mindfuck. Und mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, und ich bin gespannt, wie es euch ergangen ist.
Soll ich loslegen oder Carsten, leg du los?
Der Gast hat Vorfahrt.
Oh.
Also, okay, dann. Also ich fand den auch sehr gut, vor allen Dingen, wie du sagst, diese Thematik, dass immer wieder die gleiche Szene gezeigt wird oder dieser gleiche Zeitabschnitt. Das kennt man ja zum Beispiel auch von Lola Rent, bloß mit kleinen Variationen. Und Lola Rent kann man sich, finde ich, einmal angucken, und dann wird es sehr ermüdend. Und das haben die sehr gut gemacht, dass es trotzdem jedes Mal spannend bleibt. Sie haben natürlich auch so ein bisschen so ein Hintertürchen genommen, weil sie sagen, nicht alles läuft immer gleich ab. Also es gibt durchaus so kleine Variationen, wo sich dann was ändert. Also gerade das mit diesem Kaffee, der zweimal runtertropft, das ist immer gleich. Aber es gibt dann doch immer so kleine Sachen, die ein bisschen anders sind. Ich fand das auch alles sehr gut gemacht. Und es ist ja im Endeffekt so, er lebt ja nur noch mal diese 8 Minuten, die schon passiert sind. Er kann die Leute ja nicht mehr retten, denn das ist ja schon passiert im Endeffekt. Und er versucht ja dann trotzdem alle Leute zu retten. Und ich fand das auch wirklich gut gelöst. Ich fand dann bloß, dass im letzten Drittel wird dann das ja alles so ein bisschen aufgelöst. Ich sage jetzt nicht genau was. Es wird ja dann sozusagen ein bisschen aufgelöst und dann geht ihr nochmal rein sozusagen in diese Realität, um nochmal ordentlich zu retten und so. Und das fand ich dann ein bisschen zu langatmig inszeniert, dieses Ende noch. Und das Ende an sich ist jetzt natürlich wieder interpretierbar, was dann passiert. Das muss dann jeder für sich entscheiden, glaube ich. Also zumindest bin ich der Meinung, dass es nicht ganz eindeutig ist, oder?
Ja, also da ist definitiv noch...
Die SMS ist eigentlich Beweis, macht es ziemlich eindeutig.
Bist du der Meinung, dass das ist ja die SMS, jetzt kann man genauso gut sagen, das ist aber eine SMS an eine Frau in einer anderen Realität?
Ja, also ja, genau. diese ja, genau.
Ja, genau. Nein, also ich meine, es ist so, aber die Frage ist, ist dann in die andere Realität, ist aber immer noch eine Realität.
Ja, also diese SMS-Geschichte hat halt so ein bisschen was, ohne, ich hoffe, das wird nicht als Spoiler aufgenommen, was so ein bisschen an den Kreisel von Inception erinnert. So ein Punkt, über den man sicherlich ein wenig diskutieren kann. Die eine Sache, die ich halt nur sagen will, was zum einen, was ich ganz toll fand, dass es wirklich an einem Ort spielt, wo sonst irgendwie sehr selten Filme stattfinden, oder? Also ich kann mich nicht an irgendwie einen Film erinnern, der viel in einem Zug spielt. Also
okay, Transamerika Express.
Ja, da fällt mir jetzt natürlich auch Mord im Orient Express ein und sowas.
Es gibt noch so einen, älteren Film aus den 80ern, wo die in so einem Schneezug sind. Und so einen ähnlichen Film gab es vor ein, zwei Jahren auch nochmal, wo so zwei Teenager in Russland so eine Reise machen und dann irgendwo in einem Wald jemanden abmurksen und schlechtes Gewissen und überhaupt. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber...
Und mit so einem Polizisten, der dann ermittelt. Ja, genau. Aber nee, ich gebe recht, aber trotzdem ist es, finde ich, noch ein sehr unverbrauchtes oder dann doch eher seltenes Szenario. Und das Zweite, was zum Beispiel auch noch ganz anders ist als bei Täglich grüßt das Murmeltier oder... Lola Rent ist, dass es für mich als Zuschauer irgendwie dann immer noch diese Verankerung in, ich will jetzt nicht sagen in der Realität, aber in einer zweiten Geschichte gibt. Denn bei Lola Rent gibt es ja dann einfach irgendwie nur einen harten Schnitt und dann fängt der Tag nochmal von vorne an. So ähnlich ist es ja auch bei Täglich grüßt das Murmeltier. Auch wenn da dann halt manchmal beschleunigt wird und man schon in einer anderen Stelle des Tages springt, finde ich, ist halt bei Source Code sehr toll, dass es halt immer noch irgendwie, ja, wie kann man das ohne Spoiler sagen, weitere Personen gibt, die dasselbe erleben, was man auch als Zuschauer erlebt oder die zumindest wissen, was der Zuschauer erlebt. Versteht ihr, was ich damit meine?
Ja, ich hab ja das insofern schon gespoilert, dass man durch eine gewisse Technik er immer wieder diese 8 Minuten erleben kann und in diesen 8 Minuten aber völlige Freiheit hat, also auch platzmäßig, ortsmäßig und mit wem er interagiert.
Genau. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr gut und neu, in einer Form neu.
Okay, dann würde ich sagen, Felix, hol den Hammer raus.
Dann hole ich mal den Hammer raus. Ich habe mir Thor vor kurzem angeguckt, hatte ich nicht allzu viele Erwartungen dran, denn seitdem ja Marvel viele ihrer eigenen Filme selber produziert, finde ich, sind die alle... qualitativ nicht schlecht, aber auch nicht wirklich herausragend. Die sind immer, finde ich, laufen immer alle nach einem relativ gleichen Schema ab. Und es ist nichts Schlimmes, aber wie gesagt auch nichts Herausragendes. Und das Gleiche habe ich dann irgendwie auch von Thor erwartet. Und ich wurde positiv überrascht. Ich finde, das ist ein guter Blockbuster, coole Effekte. Natalie Portman spielt mit. Es geht im Endeffekt darum, dass eben Thor der neue König von Asgard werden soll, im Kampf der Eisriesen dann aber irgendwie auf eigene Faust ein Ding dreht und deswegen dann aus Asgard rausgeworfen wird und auf der Erde landet, auch mit seinem Hammer, aber er hat keine Kraft und kann den Hammer auch dann nicht erstmal befreien sozusagen oder bewegen, wie das Schwert von Arthur. Und muss dann erstmal sozusagen bescheiden werden und lernen, was es heißt, ein guter Mensch zu sein in dem Sinne. Währenddessen findet Loki eben heraus, dass er nicht wirklich der Bruder von Thor ist und möchte dann an die Macht streben, ist halt doch ein relativ fieser Charakter, der aber von Anfang an, auch wenn er noch anfänglich gut mit guten Intentionen dargestellt wird, ist von Anfang an eigentlich schon klar, durch das Kostüm, das er hat und wie er aussieht, dass er so der Böse ist. Und dann kommt es natürlich zum großen Clash und so. Und fand ich wirklich sehr gut gemacht für einen Blockbuster. Das Einzige, was ich ein bisschen kunkelig, komisch fand, das war die Liebesgeschichte zwischen Natalie Portman und Thor eben. Die konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, warum sie Thor so klasse findet, beziehungsweise sich in ihn verliebt. Ja, der Typ sieht gut aus und der hat Muskeln bis zum Umfallen, aber die Interaktion der beiden fand ich dann doch ein bisschen kurz, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, hat mir gut gefallen, war ein gutes Unterhaltungskino, Popcorn-Kino, genau.
Also ich habe mit Thor überhaupt nichts, also mit diesem Superhelden, ich bin sowieso kein Superhelden-Typ und habe mich immer gefragt, wie man so einen, ist er nicht sogar ein Gott, also so einen nordischer... Genau. Genau, wie man so ein, wie das rüberkommt, so einen altertümlichen Nordmenschen, Wikinger-Gott in so ein modernes Setting zu verfrachten. Hab aber irgendwo gehört, dass das teilweise sau lustig sein soll, weil er eben seltsam spricht und das auch praktisch den Leuten im Film auffällt und deswegen das ganz lustig gestaltet ist. Ich hatte aber insofern große Hoffnung, weil Kenneth Branagh Regie geführt hat, der ja den großartigen Much Ado About Nothing und ich glaube Hamlet hat er auch noch verfilmt und der ja ein sehr guter Regisseur ist und hat mich schon total gewundert, dass Marvel sich Kenneth Branagh anlacht für einen, bei Superheldenfilmen wird man jetzt eher an so einen Kevin Smith oder jemand, der da in der Materie sitzt, aber dann so einen doch eher ernsteren Engländer und habe gedacht, das kann nur interessant werden und ich werde mir den auf jeden Fall angucken, auch wenn ich nach wie vor mir nicht vorstellen kann, dass ich mit so einem komischen Wikinger-Gott in der Jetztzeit, den ich auch auf den Fotos irgendwie nicht so, also ich fand ihn nicht so attraktiv, wie du ihn scheinbar findest. Ich bin gespannt.
Carsten, bevor du was sagst, muss ich noch mal kurz auf die Kenneth Branagh-Sache eingehen. Da habe ich mir so ein paar Sorgen gemacht, weil ich finde, Kenneth Branagh kann eigentlich nur Shakespeare-Filme und sonst eigentlich nichts. Der hat ja auch den Frankenstein-Film gedreht mit Robert De Niro, wo Frank Darabont, den Mann von Shawshank Redemption, das Drehbuch geschrieben hat und dann wohl wutentbrannt das Set verlassen hat, weil er so viel Zoff und Beef mit Kenneth Branagh hatte, weil er so viel am Drehbuch geändert hat. Und auf eigene Faust. Und ich fand den Frankenstein-Film auch eher ziemlich mau. Und wie gesagt, ich finde, Branagh kann eben nur Shakespeare-Filme. Und deswegen war ich dann eher eigentlich weniger zuversichtlich, dass der jetzt einen Superheldenfilm machen darf, weil ich, wie gesagt, als Regisseur von dem bis jetzt noch nicht so viel gehalten habe. Aber ich finde, er hat es echt ganz gut gemacht. Es hat ganz gut hingehauen. Und wie gesagt, ist ein gutes Popcorn-Kino. Also habe ich zumindest so empfunden.
Ja. Cool. Jetzt muss mir nur noch kurz der Philipp verraten, was er gerade isst. Ich würde behaupten, Rittersport Knusper Flakes. Inzwischen erzähle ich nochmal ganz kurz was.
Abtappt! Es sind die holländische Version von den deutschen Leibniz ohne Schokolade. Die ganz normalen Butterkekse.
Es knusperte im Headset. was ich zu Thor nur sagen kann, ist zwei Sachen, die noch nicht erwähnt worden sind, weil ich nur gerne dazu werfen wollte, ist, ich habe immer, keine Ahnung, Thor, ich kannte halt als Superhelden, keine Ahnung, Batman, Superman, Spider-Man und solche Sachen wie Thor und auch die ganzen Dinger, die jetzt in der letzten Zeit verfilmt worden sind und noch verfilmt werden. Also ich sage ganz einfach mal, ohne da jetzt hoffentlich irgendwelche Gefühle zu verletzen, Green Hornet, Green Lantern, Thor, Captain America, das ist für mich irgendwie so die B-Superhelden. So, okay, die sind zwar alle irgendwie bekannt und es gibt sicherlich irgendwelche Fans, aber das ist nicht irgendwie so die große Comic-Serie mit zig Ablegern und weiß ich nicht, weltberühmt.
Jetzt rufst du die Wut der Comic-Nerds.
Ja, es ist auf dich. Sehr leid. Dann die nächste Sache.
Ich sehe es ähnlich.
Die nächste Sache, ich weiß nicht mehr, ob es Philipp war oder ob du es warst, Felix. Irgendwer hätte gesagt, ja, es gibt da sehr lustige Sprüche drin. Ich kannte mich eigentlich nur noch an einen einzigen erinnern, der war dafür aber sehr gut. Und zwar ging er in irgendein Tiergeschäft, wo es halt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Hasen und Hamster und sowas gibt. Und er kommt rein und sagt irgendwie, ich verlange ein Pferd oder so. Keine Ahnung, er hatte dann eine sehr lustige Bezeichnung für. Erinnert ihr euch noch daran?
Ja. Nee.
Ja, also ja, schwer einen Witz zu erzählen, wenn man sich gar nicht mehr an den Witz erinnern kann. Aber das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, die Geschichte, die wurde von einer, ich sag mal, sehr wichtigen Person geschrieben oder mitgeschrieben. Und der Typ heißt Straczynski oder Straczynski, ich kann es nicht wirklich aussprechen. Und er ist eigentlich dafür bekannt, dass er, glaube ich, komplett mehr oder weniger Babylon 5 geschrieben hat. Und ich weiß nicht, das ist ungefähr so, als wenn man eine neue Fernsehserie von Joss Whedon sieht. Da hat man dann irgendwie ganz, ganz hohe Erwartungen, weil da war halt in der Vergangenheit sehr, sehr viel Gutes gemacht worden. Aber dann, ja, what keine Ahnung.
What the fuck is Joss what?
Whedon?
Joss Whedon.
Ja, Whedon, oder? Whedon? Ich bin nicht sicher.
Das ist irgendwie ausgesprochen, als wäre das ein jüdischer Name. Joss Whedon.
Ja, das Problem ist, ich habe in meinem Kopf, glaube ich, die richtige Aussprache, aber dann denke ich mir, oh, meine richtige Aussprache ist bestimmt falsch und sofort wird mich dann der Philipp dafür kritisieren, also überlege ich noch dreimal nach, wie ich es richtig ausspreche und dann mache ich es definitiv falsch.
So geht's mir beim Singen immer.
Ja, das try too hard oder so. Egal, so oder so und das, finde ich, hat halt bei Thor gefehlt. Also der hatte halt diese, ich sage mal, Schreiber-Star-Power, die dann leider irgendwie verpufft oder nicht wirklich zu erkennen ist. Naja, die ersten, am Anfang war der Film noch sehr gut, zum Ende hin, keine Ahnung, mit dieser Story kann ich jetzt anfangen, Lichtbrücke und Eiswesen und die auf einem Eisplaneten leben, was machen die eigentlich den ganzen Tag, was macht diese Tor-Truppe da eigentlich den ganzen Tag, schwer zu beschreiben, weiß ich nicht.
Ja, aber der Kelch der Jugend. Ja?
Ja, aber überlegt ihr euch das? Also ich meine, denkt ihr da nicht irgendwie, da gab es ja diese Eisrasse von oder ich weiß nicht, diese Eisdämonen. Die lebten auf ihrem Planeten, auf diesem Planeten gab es nichts. Ja, und mit nichts meine ich Berge, Wind, Eis und da lebten Tausende. Oder Millionen. Was machen die den ganzen Tag? Die können sich über nichts und die
anscheinend nicht frieren.
Ja, genau. Und diese Tor, also dieser Planet, auf ich glaube, es wird vermutlich Valhalla heißen, die haben auch irgendwie nichts zu tun den ganzen Tag, oder? Naja, egal, aber egal. Ich fand den okay, nicht super, aber okay.
Ja, ich fand den auch gut, war keine Dumbos, der Film war schon ganz gut.
Okay. Gut, Carsten,
du bist dran. Gut, schwierig. Ich überlasse euch die Auswahl, sage ich mal. Entweder den vierten Teil von Scream. Ich weiß nicht, hat den einer von euch gesehen?
Nee, erst letzte Woche.
Echt? Ah ja, gut, okay. Ja. Dann Scream 4. Und ich versuche mich super kurz zu halten. Scream 4 hat eine ähnliche Geschichte wie die Teile davor. Es spielt wieder in derselben Stadt und es gibt die Pause ist schon zu schwanger. Es gibt eine Person anscheinend, die alten Morde von Scream 1 versucht nachzuahmen und dabei zum größten Teil Teenager umbringt.
Scream Goes Copykill.
Scream Goes Copykill? Ach so.
Den Sigourney Weaver-Film gab es doch mal.
Super, hieß der nicht? Fand ich super.
Ja, ich auch. Aber gut, Entschuldigung.
Genau,
Entschuldigung,
ja, nee, aber da fällt mir nur gerade ein, Copykill hieß, glaube ich, im Deutschen nur Copykill, im Original hieß der Copycat, oder?
Genau.
Für die totale Verwirrung. Egal. Super ist, dass im vierten Teil halt auch wieder mein Gehirn lässt mich im Stich, die weibliche Hauptdarstellerin
Neve Campbell
mitspielt, die sich meiner Meinung nach erstaunlich wenig geändert hat. Also wenn man bedenkt, dass der Film jetzt oder dass da irgendwie 10 oder 15 Jahre dazwischen liegen, oder
ich glaube, also ich finde schon, dass sie ein bisschen älter aussieht. Also sie kommt jetzt nicht gerade mit einer osttibetanischen Mönchsrobe auf den Bildschirm und so, aber sie sieht schon erwachsener und reifer aus.
Okay, ja, es ist auf alle Fälle wahr. Ich will nicht zu viel von der Story erzählen, weil zum einen ich dann wieder viel zu viel erzähle, aber die Eckpunkte ist: Mörder rennt durch diese Stadt. Die Polizei ist wie immer völlig hilflos. Diesmal in einer super Kombination zwischen halt David Arquette, der, und das finde ich absolut erstaunlich, den ich früher noch für völlig normal fand, aber nachdem ich irgendwie nur einmal Scary Movie gesehen habe, habe ich im vierten Teil ihn nur noch in der Rolle von dieser Scary Movie Persiflage von ihm selber gesehen. Und das hat mich ein wenig verwirrt. Ich weiß nicht, ob das irgendwer nachmachen kann. Und er hat auch noch so eine weibliche Hilfspolizistin bekommen, die ähnlich schusselig ist. Und naja, ab und zu gibt es dann halt auch wieder den typischen Reigen an Teenagern, auch diesen einen Filmfan, der sein gesamtes Leben live castet. Und leider ist der Film nicht so toll. Also am Ende gibt es auch einen Scream-typischen Twist oder eine Auflösung, aber die zündet halt nicht so, weil man kennt es schon aus den anderen Scream-Teilen. Es machte mir persönlich Spaß, halt all die Leute wiederzusehen, die man schon in den alten Scream-Teilen gesehen hat. Aber direkt am Anfang des Films wird er einem schon versaut, weil der Film beginnt halt mit irgendwie einer Technik, die dann direkt übertrieben wird. Und zwar dieses Film in einem Film-Syndrom. Man denkt halt, man guckt gerade Scream 4, aber dann ist es tatsächlich nur Step 7. Step ist halt diese Scream-Filmreihe, die in den anderen Scream-Teilen auf den tatsächlichen Morden, die in Scream 1 passieren, gedreht worden ist. Ich glaube, Scream 2 dreht sich ja komplett um diesen Film. Und das macht vieles kaputt. Generell kann man ihn sich angucken. In den 90er Jahren wäre das ein Riesenhit gewesen. 2011, ist das nicht mehr so toll. Ich mag es immer noch gerne, die alten Leute, die halt in den alten Scream-Teilen mitgespielt haben, nochmal wiederzusehen. Die neuen Hinzufügungen sind manchmal, habe ich den Eindruck, nur draufgepackt worden, damit man es irgendwie aufs Plakat schreiben kann. Da, weiß ich nicht, relativ berühmt Anthony Anderson, den man vielleicht als diesen eher etwas dickeren, schwarzen Typen kennt. Der hat, glaube ich, gefühlte 5 Minuten Screentime in dem Film. Oder auch Kirsten Bell, die man da, glaube ich, auch exakt 2 Minuten sieht. Nicht zu viel erwarten. Lieber auf DVD gucken. Nicht super. Ich glaube, es wird kein Scream 5 mehr geben.
Also ich fand den jetzt nicht ganz so schlecht. Ich fand, der war in Ordnung. Er ist sehr Scream-typisch. Wie gesagt, auch mit diesem komischen Twist am Ende, den ich einfach zu übertrieben fand irgendwie. Er ist nicht wirklich gruselig mehr, ist dafür schön brutal. Ja, ist halt ein typischer Scream-Film. Also ich finde, das Drehbuch ist jetzt besser, soweit ich in Erinnerung habe, als vom dritten und vom zweiten. Ich glaube auch vom zweiten Teil. Und deswegen ist okay. Also wie gesagt, ich habe den so nebenbei laufen gehabt und habe so geguckt und fand den eigentlich ganz okay.
Also ich habe ihn ja deutlich noch nicht gesehen und ich finde, bei mir ist aber auch die Lust auf den Film nicht so groß, weil ich fand den ersten Scream damals super geil, weil ich als Kind oder als Jugendlicher diese ganzen Freitag der 13., Halloween, My Bloody Valentine und so total cool fand und mich dann auch echt irgendwann gefragt habe, warum gibt es diese Slasher nicht mehr? Und Scream war dann endlich mal wieder seit Ewigkeiten ein Slasher, der auch noch wirklich mit einem richtig dicken Budget und in allen Kinos lief, also nicht so einen Direct-to-DVD-Teil. Und der sich auch noch selber das ganze Genre auf den Arm genommen hat und. Und leider dann ja eine bis heute nicht endende Welle von Slashern hinter sich hergezogen hat, die inzwischen dann natürlich auch abgedriftet sind, dass es immer diese Redneck-Hobos sind. Man kann ja inzwischen gar nicht mehr Schritt halten mit wie viel es gibt. Und damals direkt in den Jahren danach kam ja auch dieses I Know What You Did Last Summer und. Und ich habe mich dann inzwischen ein bisschen übersättigt. Und ja, ich werde mir vielleicht mal auf DVD angucken, aber so richtig heiß, selbst wenn der Film super gemacht ist, hat man es halt doch dann schon 100-mal gesehen. Oder sind meine Erwartungen da zu negativ?
Nee, also wie gesagt, du bekommst halt einen Scream-Film. Also wie gesagt, ist nichts Herausragendes, oder Carsten?
Nö, also ja, eigentlich wurde alles gesagt, was man zu dem Film sagen kann.
Okay, dann komme ich zum nächsten Film. Ich könnte wetten, dass ihr den auch beide gesehen habt. Ich weiß zumindest, Carsten hat ihn schon gesehen. Und zwar ist es der neue Film von Greg Mottola mit Simon Pegg und Nick Frost. Und er heißt
Paul, glaube ich.
Guck, das wollte ich, dass ihr das unisono singt. Und Paul ist ein Film, der sich vor allem, aber nicht ausschließlich und auch nicht zwingenderweise, um Spaß zu haben, an Nerds und vor allem Nerds, die Science-Fiction und Fantasy, also Weltraum-Fantasy wie Star Wars und Co. toll finden, richtet, weil also zumindest hat man als Nerd oder Science-Fiction-Fan bedeutend mehr Spaß an dem Film als jemand, der das nicht ist. Aber auch jemand, der das nicht ist, hat dann wieder andere Sachen, die er toll findet. Und zwar geht es da um zwei Filmnerds, die nach San Diego auf die Comic-Con fahren. Und Comic-Con, für die Leute, die es nicht wissen, das ist so das Valhalla der Comic- und Nerd-Gemeinde in Amerika, wo man dann in einem großen Messegelände 10 Stunden anstehen darf, um einen 5-Minuten-Trailer von The Green Lantern oder so einen Monat vor Kinostart sehen zu können, aber eben auch viele Stars trifft und Bücher-Signings und. Und Simon Pegg und Nick Frost sind da eben und haben danach einen Roadtrip durch die USA geplant, der aber eben sich ihrem großen Alien Hobby widmet, also sie fahren an irgendwie Area 51 und alle möglichen Plätze, die ihnen ganz besonders toll erscheinen und recht früh, während sie mit ihrem RV losfahren, fährt ihnen, haben sie einen Zusammenstoß in Anführungszeichen mit einem Alien und das begleitet sie danach und dieses Alien heißt Paul und ist ein gutartiges Alien mal nach vielen Jahren und ursprünglich mal durch Spielberg ins Spiel gebrachten gutartigen Aliens haben wir endlich mal wieder eins und es ist sogar ziemlich gut animiert, es ist so ein reines CGI-Ding, aber irgendwie kann man sich damit ziemlich gut arrangieren und auf den Screenshots, also auf den Stills, dachte ich noch, oh Gott, das sieht mir viel zu fake aus, aber da dieses Alien doch so viel Persönlichkeit hat, bringt es eigentlich doch viel Spaß. Und natürlich ist dann da noch eine Verfolgungsgeschichte und irgendwelche bösen Leute wollen dem Alien was und es will ähnlich wie E.T. eben einfach nur nach Hause. Und der Film, ich persönlich mag Simon Pegg unglaublich gerne. Ich finde den irgendwie so einen ursympathischen Typen. Ich mochte unglaublich diesen How to Lose Friends and Alienate People und ich habe auch in dem Film ihn einfach nett und lustig gefunden und die Kristen Wiig, die auch in Bridesmaids die Hauptrolle spielt, spielt noch eine Nebenrolle und wie heißt der denn gleich?
Nick Frost?
Nee, der
Seth Rogen?
Genau. Seth Rogen. Ja, Seth Rogen macht die Stimme, aber ich meinte eher diesen FBI. Genau. Genau, der Bateman. Der spielt auch noch eine Nebenrolle. Aber der Film ist jetzt nichts einzigartig Großes. Man muss jetzt nicht irgendwie die Super-Science-Fiction-Offenbarung erwarten. Es ist doch eben so, wie Shaun of the Dead nicht die Zombie-Offenbarung ist, sondern eben einfach nur eine gute Komödie, die mit vielen kleinen Sachen spielt. So spielt Paul auch mit, ist eben doch eine kleine, gemütliche Komödie mit ein paar Action-Sachen und ein bisschen Special Effects, aber im Großen und Ganzen doch eher was für die Genre-Fans zum Schmunzeln. Und wenn man eben in eine Western-Bar kommt und im Hintergrund wird von irgendwelchen Cowboys mit eigentlich den Country-Musikinstrumenten dieselbe Melodie gespielt wie in dieser Taverne auf Tatooine in Star Wars 1, dann lacht das Nerdherz. Und was denkt ihr, wie hat er euch gefallen?
Der Gast hat Vorrang oder so. Soll ich kurz einwerfen?
Ich habe gerade gedacht, scheiße, ist mein Mikro schon wieder, höre ich euch schon wieder nicht aus.
Ich wollte jetzt dem Cast mal Vorrang lassen.
Ja gut, okay, dann Paul ist schon eine Zeit lang her, als ich ihn gesehen habe. Ich fand ihn aber sehr lustig. Ein paar Sachen, die mir halt nicht gefallen haben, war, ich glaube, man merkte irgendwie zum Ende des Films, dass es da dieses, was es so in den Filmen wirklich immer gibt, jeder hat von dieser Reise noch mehr mitgenommen und sein Leben verändert und jetzt geht's allen gut oder noch besser als vorher, als ob es ihnen vorher halt schlecht gegangen wäre. Ja, danke, ich konnte mich noch selber korrigieren. Ja. Und damit auch wieder schön aus dem Konzept gebracht, aber trotzdem war der Film noch gut. Paul war nicht so super nervig, wie ich das mir am Anfang gedacht habe, wie ich ihn wohl nervig finden werde. Und Sigourney Weaver irgendwie in einem Film zu sehen, in wieder irgendwie so einer bösen Rolle, ist eigentlich auch sehr lustig. Und recht viel Humor. Punkt.
Ich habe den auch gesehen und ich liebe das Double Simon Pegg und Nick Frost. Die beiden finde ich super. Shaun of the Dead ist eine meiner absoluten Lieblingskomödien schlechthin. Hot Fuzz finde ich auch sehr gut. Und dementsprechend war ich dann aber von Paul enttäuscht, weil ich finde, da gibt es keinen wirklichen Brüller. Ich fand, das war halt mehr so ein Film, wo man hin und wieder mal schmunzelt. Die Nerd-Anspielungen sind ganz nett und so. Aber der Humor zum Beispiel war mir halt einfach zu seicht irgendwie. Ich habe hin und wieder mal geschmunzelt. Und vor allen Dingen, du hast gerade eben vorhin noch Bridesmaids genannt. Bei dem Film habe ich die ganze Zeit nur gebrüllt vor Lachen. Und das hat mir bei Paul leider so ein bisschen gefehlt auch so.
Ja. Also Bridesmaids ist eindeutig die bessere Komödie.
Ja, Bridesmaids ist absolut grandios. Aber wie gesagt, Paul ist halt auch gerade, finde ich, ich liebe Simon Pegg, finde ich auch genauso wie du, absolut super. Aber das war mir einfach ein bisschen zu light alles. Also da viel, viel mehr Potenzial war da drin.
Ja, das meinte ich auch ein bisschen mit diesem, es ist eben doch, man soll keinen Riesen-Epos erwarten, es ist halt ein entertainender, ganz lustiger Film, aber kein Meisterwerk, nur weil wir gerade bei The Cross sind, hat einer von euch zufällig Attack the Block gesehen, schon?
Noch nicht. Der soll sehr gut sein.
Soll super sein, ich bin echt sehr gespannt. Gut, dann würde ich sagen, letzte Filmrunde und dann noch ein gemeinsames Sezieren von Tucker and Dale oder
Gerne.
Okay.
Also Felix, ich mach's wenn dann jetzt schnell, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit.
Okay, mach's schnell.
Dann bespreche ich noch einen Film, den ich gesehen habe und das war Priest mit Paul Bettany, basiert auf einem Comic, wo es darum geht, dass in der Zukunft, die Welt ist im Arsch. Irgendwann gab es noch Vampire, die haben die ganzen Menschen platt gemacht. Aber es gab dann eine Superwaffe der Kirche und das sind die Supersoldaten namens Priests, die alle ein Jesuskreuz auf der Stirn tätowiert haben. Und eigentlich sind dann alle Vampire zerstört, bloß dann tauchen sie wohl doch wieder auf. Und keiner glaubt Paul Bettany, der ein Priest ist, dass sie wieder da sind. Und er geht dann auf eigene Faust los, um die platt zu machen. Und dann stellt sich eben heraus, dass der Obervampir jetzt oder dass eine neue Art des Vampirs da ist, dass sein alter Kollege ist, den er mal im Kampf verloren hat und so, gespielt von Carl Urban, den man ja auch aus Star Trek oder dem Doom-Film kennt. Und ich finde, der Film hat sehr cool angefangen, weil diese düstere Gesellschaft, die von der Religion gepredigt ist, reguliert wird, sehr, sehr cool dargestellt wird. Fast schon wie bei Blade Runner. Überall große Bildschirme, auf denen dann aber so religiöse Nachrichten sind und aus allen Lautsprechern kommt dann immer nur wer an Gott glaubt, kommt in den Himmel und so weiter und so fort. Und das fand ich sehr, sehr cool. Aber der Film scheitert dann leider auch unter anderem am Hauptdarsteller, der die ganze Zeit nur durch zusammengebissene Zähne monotone Sätze abgibt und die Action ist so ein bisschen zu vorhersehbar. Der hatte sehr viel Potenzial meines Erachtens, aber da hätte man noch mehr draus machen können.
Ja, hochgradig ja. Seltsame Szene, wo sie diesen Zug versuchen einzuholen und irgendwie, ich glaube, die weibliche Hauptdarstellerin mit dem Motorrad dann vorne wegfährt und irgendwelche Vampire auf anderen Motorrädern ihr entgegenkommen. Unglaublich, völlig verwirrende Action-Szene. Einzig guter oder ich sage mal einzigartiger Punkt bei dieser Action-Szene, wie sie mit irgendwelchen komischen dünnen Seilen die Vampire einfängt und dann mit einer einzigen Bewegung daraus ein Mobile aus Vampirkörperteilen zusammenzimmert. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen.
Also der Regisseur macht ja nur so komische Gottes-Action-Filme, ne? Der hat ja auch davor diesen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, mit den Engeln und den Teufeln gemacht, oder täusche ich mich da? Egal. Nicht so wichtig. Carsten, wir sind, der Felix muss in die Haie.
Ja, mach schade, schnell. Ja, sehr, sehr schnell. Dann, ich hätte jetzt eigentlich fast gerne was von Super 8 erzählt, aber Super 8 halte ich mir dann lieber auf. Und dann erzähle ich lieber ganz schnell was von Robin Hood. Den habe ich nämlich auch geguckt. Ja, Robin Hood-Geschichte relativ schnell erzählt in diesem Film, aber dann doch anders, weil anscheinend gedacht als Mehrteiler irgendwie dann Budget alle und man sieht die nächsten Teile nicht. Deswegen ist der Robin Hood-Teil irgendwie ein wenig seltsam, denn er hört eigentlich dort auf, wo die meisten Robin Hood-Filme beginnen. Und zwar ist die Geschichte in Robin Hood, dass Robin Hood mit seinem Kollegen einen Kreuzzug durchs Heilige Land machen und dann wieder er zurückkommt nach England und dort gegen den bösen Sheriff kämpfen will. Aber es kommt halt nicht dazu, weil plötzlich ist dann der Film schon zu Ende. Und sollte wohl als Mehrteiler gedacht sein, glaube ich aber ziemlich gefloppt, wird glaube ich keinen weiteren Teil geben. Weiß nicht, ob ich den Film irgendwie empfehlen kann, weil er wirkt irgendwie unfertig. Hat den noch wer gesehen?
Nee.
Ich habe den gesehen, also meistens den Ridley Scott Robin Hood, oder?
Den neuesten, genau.
Ridley Scott. Ja, weiß ich nicht. Ich fand damals den Robin Hood mit Kevin Costner, Morgan Freeman und wie ist nochmal der böse Sheriff, der auch bei Galaxy Quest mitspielt.
Ja, da spielt er diesen Wissenschaftler.
Der spielt auch Professor Snape.
Ja,
auf jeden Fall der Schauspieler. Ich fand den damals schon, das war, finde ich, ein super Film. Da hat meines Erachtens mich wirklich einen neuen gebraucht. Und ja, ich hoffe, dass Ridley Scott jetzt für Prometheus wieder zurück zur alter Stärke findet. Denn ich fand den jetzt auch nicht so prickelnd.
Glaubst du denn noch, dass es einen weiteren Robin Hood-Teil geben wird?
Hoffentlich nicht. Mir reicht jetzt irgendwie mit diesen ganzen Schwerter-Filmen wie 1000 Himmel für ein Königreich und Gladiator. Das Thema ist für mich so ein bisschen durch.
Ja, okay. Ich finde auch, die Sandalenfilme haben ihre Zeit jetzt mal wieder gehabt, ja. Revival-mäßig. Ich würde gerne noch dann jetzt abschließend doch nochmal auf Tucker and Dale zurückkommen.
Okay.
Und zwar ich habe ein längeres Interview gehört mit dem Regisseur und das war dann doch sehr aufschlussreich. Und also erstmal, mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich finde, der geneigte Podcast-Hörer weiß ja, worum es geht im Grunde. Also dass zwei eigentlich völlig harmlose Hillbillies immer so in Situationen zurechtkommen, dass eine Gruppe Teenager denkt, sie wären die typischen mordenden, geistesgestörten Rednecks und die beiden Hillbillies andererseits auch wiederum denken, dass die Teenager einen an der Waffel haben. Und Carsten hatte sich damals darüber aufgeregt, dass dann irgendwann auch noch etwas wirklich Böses ins Spiel kam. Und ich habe damals gedacht, ich meine, Carsten hat brav nicht gespoilert, dass dann praktisch noch eine dritte Partei in dem Wald lebt und mordet und habe gedacht, ja, das ist natürlich schade. Und das war, also übrigens von Carsten ja nicht falsch beschrieben in dem Sinne, aber dass dem nicht so war, fand ich doch sehr okay und ich fand den Film auch deswegen nicht unrund. Und er ist natürlich kein Meisterwerk und dem Regisseur wird immer vorgeworfen, dass der Film praktisch auf einem Joke basiert, nämlich auf dieser Prämisse dieser unglücklichen Todesfälle, die dann immer in lustigem Licht sind. Aber was er sich dabei gedacht hat, und das finde ich ganz interessant, ist im Grunde, dass das so ein bisschen wie Palästinenser und Israelis sind. Das ist eigentlich zwei völlig, nein, dass es zwei völlig unschuldige Seiten zumindest anfangs gibt und durch gewisse Sachen, die sind so weit voneinander entfernt und reden nicht miteinander und ich meine, es gibt ja wirklich diese Rednecks in Amerika und es gibt auch wirklich diese bescheuerten Teenager, diese Highschool-Teenager, die jedes Klischee extrem krass und extrem in extrem häufiger Anzahl erfüllen und wo dann auch wirklich der Footballstar der Schule mit dem Cheerleader-Vortänzer-Mädchen zusammen ist. Also man denkt immer, das wäre so ein Hyperklischee, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das sehr oft wirklich leider vorkommt. Und diese Welten, die da aufeinanderprallen und eigentlich Missverständnisse gewisse Sachen machen. Also er hat jetzt nicht den Antrieb gehabt, damit Weltfrieden zu bringen, aber er hat gemeint, er fand es eine extrem interessante Geschichte, das mal so umzudrehen und doch beide Seiten zu zeigen. Und er bringt für die USA auf der DVD-Version einen Schnitt wohl raus, einen Extraschnitt, der den Film nur aus der Perspektive der Teenager zeigt.
Ah, okay.
Was ich höchst interessant finde, obwohl er hat gesagt, dann ist es auch nicht wirklich jetzt der hyperspannende Film. Und natürlich hast du dich, glaube ich, damals auch noch über die Liebesgeschichte beschwert, Carsten, wenn ich
mich nicht ja, täusche. Die wirkt halt sehr aufgesetzt.
Ja, die ist natürlich völlig unrealistisch, aber ich finde sie insofern natürlich lustig, da sie natürlich das Bindeglied und die Message ist, dass wir alle irgendwie zusammenfinden können, wenn wir denn mal nur miteinander reden. Und ohne den Film jetzt größer machen zu wollen, als er ist, weil ich habe weder an die Palästinenser und die Israelis noch an Weltfrieden gedacht während des Films und fand ihn auch in der zweiten Hälfte, also die letzten 20 Minuten, und das hat übrigens der Regisseur, sieht es nicht anders, das letzte Drittel fällt sehr ab im Gegensatz zum ersten Drittel. Da fand ich ihn sehr schwach, aber sonst fand ich ihn eigentlich einen sehr entertainenden Film und gerade Leute, die sich jeden Slasher- und Horrorfilm angucken, können sich das auch mal angucken und ich bin gespannt, wie Felix das Ganze sieht.
Ich habe den auch erst vor kurzem gesehen, habe mich ewig gefreut, dass der bei iTunes US draußen ist und dann gleich mal ausgeliehen. Was mir als erstes aufgefallen ist, nach den ersten Bildern, war, dass der Film, finde ich, einen sehr, um nicht zu sagen, billigen Look hat. Also es sieht fast aus, als wäre das eine Fernsehproduktion, finde ich. Es fehlt dieser typische Filmlook einfach. Es wirkt alles, als wäre das so ein bisschen fürs Fernsehen konzipiert worden. Also ich glaube nicht, dass da wirklich viel Geld in dem Film steckt. Die Prämisse finde ich an sich super geil, dass eben durch diese unglücklichen Zustände diese Redneck-Slasher auf die Kippe genommen werden, auf die Schippe genommen werden. Aber ich fand dann irgendwie die ganzen Jokes, die Pointen und so, da hat das Timing nicht so wirklich richtig gestimmt. Und sowas auch so, wo ich mir dachte so, ah, das, wenn man das jetzt ein bisschen anders geschnitten hätte oder früher auf den Punkt gekommen wäre, oder die Dialoge ein bisschen cleverer gemacht hätte, dann wäre es noch viel, viel lustiger gewesen. Es war okay so, aber ich habe mir ein bisschen mehr erwartet.
Ja. Ja, kann ich im Grunde so unterschreiben. Also ich habe mir dann doch nicht so wahnsinnig viel erwartet und ich habe auch nicht einmal gelacht. Im Gegensatz zu Bridesmaid. Ich habe genauso wenig gelacht, wie ich bei, aber ich lache auch nicht viel bei Filmen. Aber bei Bridesmaids habe ich zum Beispiel gelacht und nur noch als Warnung, um damit den Podcast abzuschließen, vielleicht möchte jemand was anderes dazu auch sagen, ich habe noch nie so wenig geschmunzelt, gelacht oder auch nur innerlich gelächelt wie bei Hangover 2.
Ja, Hangover ist eh überbewertet.
Ja, aber der zweite ist wirklich schlecht.
Den habe ich noch nicht gesehen, den gucke ich mir auch nicht an, glaube ich.
Musst du auch nicht, Carsten?
Finde ich schade, das war eigentlich noch so ein DVD-Ding, auf das ich mich eher gefreut hätte. Ja, du,
es gibt vielleicht auch wirklich Leute, die ihn lustig finden. Ich fand Hangover, der erste Hangover war, da war das Beste am ersten Hangover, war der Trailer.
Ja.
Und beim zweiten ist der Trailer schon so, dass man denkt, oh, muss ich mir das angucken, und bekommt es dann im Film nochmal bestätigt. Also, dass man sich ihn eben besser nicht hätte angucken müssen. Aber Felix, ich weiß, deine Zeit ist knapp. Vielen Dank. Es war wieder eine sehr lustige Runde. Wir werden dich sicher nochmal irgendwann nerven. Und ich verabschiede mich bei unseren Hörern und soll Grüße von Khalil sagen, der inzwischen einen Abszess an seiner Rosette versucht, mit einer Sicherheitsnadel zu wegzumachen. Aber er hat ja einen guten Film besprochen, und hiermit gute Besserung an ihn. Und Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.